fangen, Gott loben und preisen. Wir sind im Haus Gottes und Gott wird im Haus, in seinem Haus gelobt. Und hier bist du zu Hause. Heute haben wir ein ganz starkes, gutes Thema. Heilung der inneren Verletzungen. Die Heilungsgottesdienste gehen weiter, werden fortgesetzt. Und Gott heilt nicht nur, wenn Billy da ist, und Gott befreit nicht nur, wenn Stentons da sind, sondern Gott heilt und Gott wirkt auch, wenn Johannes Matutis da ist. Amen. So lasst uns aufstehen und Gott loben und preisen. Er ist es. Er ist es, der alles macht. Nicht we can, sondern he can. Er kann alles. Preis dem Herrn. Okay? Peter, was haben wir denn? Noch mehr. Halleluja, welch ein schöner Tag. Und wir freuen uns auf den Tag seiner Erscheinung. Gott ist gut, sag es laut. Zu seinem Volk, zu seinen Kindern. Und er sagt, ich will dich segnen, ich will dich führen, ich will dich leiten mit meinen Augen und ich will dich nicht fallen lassen. Der Herr ist gut zu den Seinen. Und lass uns gut zu Gott sein heute Abend. Lass ihn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele. Und aus allen Gemütskräften. Gott ist gut. Und er will nur das Beste für uns. Auch wenn du manches von Gott nicht verstehst heute Abend, er ist gut. Gut zu dir. Und er hat nicht Gedanken des Leides, des Unglücks, der Traurigkeit, sondern Gedanken des Trostes, der Kraft, der Liebe und des Lebens. Er führt dich seinen heute Abend. Wir singen noch weiter und preisen den Herrn. Jesus ist sein Name. Den Sohn Jesus Christus für uns gegeben hast. Und du sagst, wir alle und alle, die an ihn glauben, sollen nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Danke, Vater, für Jesus. Amen. Amen. Lass uns Platz nehmen. Heute Abend, ich freue mich für alle, die gekommen sind, die sich nicht unterkriegen lassen, denen nichts zu viel ist, die was lernen wollen aus dem Wort Gottes. Und ich denke, du wirst hier einiges lernen heute Abend. Mein Thema ist Heilung von inneren Verletzungen. So viele Menschen sind geistlich angeschossen, angefahren, angekratzt, verletzt und verwundet. Bevor ich das auf das Thema hier eingehe, ein paar Sachen, ein paar Themen. Die Heilungsgottesdienste gehen weiter, das ganze Wochenende noch vor uns. Also morgen wird das Thema sein Heilung von Missbrauch. Es gibt so viele Menschen, die missbraucht worden sind, ausgenutzt, ausgebeutet, betrogen. Und was es auch immer ist, was Missbrauch alles bedeutet, sexuell missbraucht, gemeindemäßig, geistlich missbraucht. Dann am Sonntag, das wird das Thema sein, um 10 Uhr morgens, ziehe den Schlussstrich. Du musst irgendwann mal auf dem Auspunkt drücken, einmal Schluss machen und nicht dich immer wieder im Kreis drehen, immer wieder von vorne anfangen mit dem ABC. Irgendwann musst du ausgelernt haben, irgendwann mal muss der Groschen gefallen sein, irgendwann musst du verstanden haben, zieh einen Schlussstrich und sag aus, es reicht, es ist genug. Und du sagst es, wann es aus ist. Du bestimmst die Zeitspanne. Und viele Leute haben das nicht gelernt, den Schlussstrich zu ziehen. Weißt du, wenn ich irgendwo Besuch mache, dann lege ich mich fest. Also eine halbe Stunde, und wenn eine halbe Stunde rum ist, dann gucke ich schon, dass ich nach Hause gehen kann. Und mein Gespräch und alles, was ich so festlege, ich plane. Plan dein Leben und sag, das reicht, jetzt habe ich genug gelernt, die Krankheit genug verdaut oder die Not oder das Problem oder die Anfechtung, jetzt reicht's, ich mache nicht mehr weiter. Schluss. Du sagst es. Und wenn du Schluss sagst, sagt Gott auch Schluss. Dann ist es auch Ende. Wir bestimmen den Ablauf, obwohl wir sagen, meine Zeit ist in seinen Händen, dieses Kairos, Gottes Zeit, Gott hat es dir anvertraut und wir müssen nur auf die Zeit achten. Wie lang, Herr? Wie lange noch? Du sollst Kraft empfangen und sein Zeuge sein. Am Abend, 19 Uhr am kommenden Sonntagabend, wird also ein besonderer Segnungs- und Salbungsgottesdienst sein. Gott hat mir das gezeigt, ich sollte das tun, nachdem hier die ganzen Heilungen waren. Und viele Leute sind geheilt. Ich kriege immer wieder Zeugnisse von Heilungen, welcher Art auch immer. Und die Heilung muss versiegelt werden. Das muss also hieb- und stichfest gemacht werden, dass der Teufel dir nicht stehlt, die Sache. Und es muss alles dicht gemacht werden. Alle Risse, alle Poren müssen verschlossen sein, so damit das Alte nicht mehr zurückkommt. Ich habe eine ganz radikale Kur, wie man Grippe schnell von der Grippe heilt. Das möchte ich natürlich nicht weiterempfehlen groß, aber ich mache das. Meine Ärztin, die mir das so gesagt oder gelehrt hat, und zuerst mal schwitzen, richtig schwitzen, die Lindenblütentee trinken und dann schwitzen, bis das Wasser an der Nase steht, dann ein Bonbon lutschen und wenn dieser Candice-Bonbon alle ist, dann duschen. Und zwar ganz bestimmt deswegen, sich duschen, damit die Krankheit nicht wieder zurück in den Körper kommt. Und ich dusche mich und dann bin ich gesund. Und das mache ich schon viele, viele Jahre und habe seitdem keine große Anfechtung mit Grippe. Ich habe meine Grippe in Kontrolle, wenn ich das rechtzeitig mache, gründlich mache und richtig ausgeschwitzt ist. Also der Körper muss befreit werden von der Krankheit, abgeduscht und dann können sich die Poren wieder schließen. So deine Poren, deine geistlichen Poren müssen sich schließen, dass die Krankheit nicht zurückkommt. Wenn du austrocknest wieder, dein Schweiß geht wieder zurück in den Körper, die Krankheit geht wieder in den Körper zurück. Deshalb Versiegelung, das ist so wichtig, dass du das unter dem Zeichen Gottes stellst, unter dem Sieg Gottes stellst und diese Heilung bekommst. Dann habe ich am 5. November, als Obama gewählt worden ist, habe ich gebetet und hat Gott mir eine Botschaft gegeben. Ich habe nur das Stichwort. Und ich gebe nur das Stichwort. Eine starke Hand übernimmt das Ruder. Das kannst du jetzt auslegen, wie du es willst. Dieses Stichwort. Eine starke Hand übernimmt das Ruder. Kann Obama sein, also ein starker Mann. Alle hoffen auf ihn, alle verlassen sich auf ihn und so weiter. Aber Gott hat zu mir gesagt, auch der Herr tritt auf den Plan gleichzeitig. Auch seine starke Hand und seine starke Hand siegt. Die Rechte des Herrn siegt. Ich habe eine ganz gute Botschaft für dich vom Herrn empfangen. Lies es durch und gib es weiter, wenn du willst, wenn es dich gesegnet hat. Die starke Hand Gottes. Ich glaube ganz fest, die Krisen werden kommen. Die Welt ist voller Krisen und es wird noch viel schlimmer. Und glaub nicht, dass der Obama die Weltkrisen ordnen und regeln kann. Es wird noch schlimmer unter ihm, als es unter dem Busch gewesen ist. Weißt du, man kann auf dem Busch jetzt schimpfen, wie man will. Der Weg für den Antichristen muss vorbereitet werden. Als Obama hier in Berlin sprach, unter einem Zeichen von Merkur und Jupiter, also Siegessäule und Brandenburger Tor, war für mich eindeutig, er holt sich den Segen vom Teufel. Und der Teufel segnet ihn. Der Teufel bringt die Massen zusammen. Der Teufel ist es. Es ist nicht der Herr, es ist die Begeisterung der Massen. Und ich habe Angst, wegen all das, was so passiert. Also als ich so an diesem Mittwoch betete, am 5. November dieses Jahres, als ich so betete, sagte Gott, eine starke Hand übernimmt das Ruder. Hab keine Angst. Ich lenke Menschenherzen wie Wasserbecken. Ich habe alles unter Kontrolle. Und das ist nicht der Obama und nicht irgendwelcher Weltpräsident oder Weltkanzler oder Weltminister oder was es auch immer ist. Vergiss es. Also, mein Herr hat alles unter Kontrolle. Kannst du Amen sagen? Amen. Unser Herr. Weißt du, und das ist schon gefährlich, wenn, wie can do all, everything? Also wir können alles tun. Das ist genauso wie der Turm zu Babel. Wir können alles. Er kann alles. Ich kann nicht alles. Wir können gar nichts. Und das ist also fast eine kleine Gotteslästerung. Wir können alles. Das, natürlich wird alles ausgeschlachtet. Wir können. Alle sind begeistert. Wir können. Wir wollen uns einen Turm machen und einen Turm bauen. Und die Geschichte geht weiter. Turm oder der Fall Babylons, Offenbarung 18, steht an. Fall Babylons. Wir wollen, wir können. Ich kann's. Nein, er kann's. Eine starke Hand übernimmt das Ruder. Heute Abend Heilung der inneren Verletzung. Deine Seele ist vielleicht angeknackst und ich weiß es nicht. Vielleicht betrifft es dich jetzt gerade nicht im Augenblick. Du bist fit, aber gerade. Wir alle müssen einen Kampf des Glaubens kämpfen und wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen. Das gehört also zum christlichen Leben dazu. Die Seele ist das Instrument, das deinem Leben den Ton angibt. Und wenn dieses Instrument verstimmt ist, dann kommt nichts Gescheites dabei raus. Da kommen nur Misstöne raus. Und du wunderst dich, warum hat mein Leben keine Harmonie? Warum bin ich nicht ausgeglichen? Warum bin ich nicht entspannt? Warum bin ich nicht ruhig und getrost? Die inneren Probleme sind die größten Probleme, was ein Mensch haben kann. Die Probleme ringsherum, die kriegst du im Griff und unter Kontrolle. Aber wenn du die inneren Probleme nicht im Griff hast, wenn du diese Dinge nicht kontrollieren kannst, bist du verloren. Die inneren Feinde sind die größten Feinde. Nicht da draußen irgendwelcher böser Mensch, nein. Der Schweinehund sitzt in dir drin. Die Bestie sitzt in dir drin. Die Dämonen sitzen in dir drin. Und deshalb, wen du fütterst, mit wem du dich abgibst, Oder die negativen Gedanken, wenn du den negativen Gedanken Raum gibst, die kommen und die belästigen und beleidigen dich und machen dich kaputt. Ich kann sagen, nein, danke, diesen Quatsch will ich nicht haben. Wenn du aber nicht Nein lernen sagen, also wenn du das Nein sagen nicht kannst, nicht gelernt hast und dich nicht, bist nicht gelehrt worden, deswegen Nein zu sagen, wirst du es nicht schaffen. Du musst Nein sagen oder du musst Ja sagen. Beides hast du in der Hand, es ist so einfach, Ja oder Nein. Also ich gebe dir ein paar Schlüssel hier, was ich hier weitergebe über Heilung von inneren Verletzungen. Da hole ich das aus 40 Jahren Seelsorgedienst am Menschen. Also ich habe viele Jahre schon im Seelsorgedienst, betreue Menschen, versuche Menschen zu helfen. Und ich weiß, die innere Angst ist die größte Angst. Dich jagt niemand und du rennst. Die inneren Zweifel sind die größten Verzweiflungen. Die inneren Bedenken, die inneren Risse sind, ist die größte Zerrissenheit. Wenn du innen drin zerrissen bist, wenn du nicht weißt, links oder rechts, was soll ich jetzt machen? Viele Leute haben ein unsichtbares Brandmal. Du sagst, was ist das? Viele Leute haben ein unsichtbares Brandmal. In der Bibel haben wir den Sohn Davids, den Absalom, der erstgeborene Sohn Davids. Der war Thronanwärter und irgendwie durch irgendeine Geschichte in dem Leben Davids wurde dieser Absalom zurückgesetzt und Salomo wurde König. Und natürlich jetzt, der hat Wut. Der hasst seinen Vater, der ist innen drin kaputt, er ist äußerlich hübsch, ein sehr schöner junger Mann, wunderbares Haar, bräunlich, also so beschreibt die Bibel, also äußerlich perfekt, aber innen drin ein Brandmal. Und so gibt es viele Leute, die sind äußerlich perfekt, stimmt alles. Kasse stimmt, Beruf stimmt, Familie stimmt, alles in Ordnung, aber innen drin kaputt. Ein unsichtbares Brandmal und sie hassen und Absalom hat sich gefragt, warum hasse ich meinen Vater David? Warum bekämpfe ich ihn? Und David wird sich auch selbst gefragt haben und er hat es wahrscheinlich auch geahnt, dass es so ist, denn als der Joab ihn jagt, sagte, tu dem Knaben nichts an. Und dann bei der Totenklage sagt David, Junge, ich wäre lieber an deiner Stelle gestorben. Warum musstest du sterben? Also er wusste sich schuldig für das, was passiert ist, die Schuld der Eltern oder des Vaters, dass der den Absalom zurückversetzt hat. Und so viele Menschen sind zurückversetzt worden, abgelehnt, enterbt, entrechtet, dem wurde der Vater genommen, das Erbe genommen. Ja. Und Salomo und Absalom hat es nicht verstanden. Dieser Bastard soll König werden, der aus dem Ehebruch herauskam. Und so weiter, der soll König werden. Und ich, der rein und sauber und anständig und brav aufgewachsen bin, in anständigen Verhältnissen aufgewachsen bin, mich setzen sie zurück. Millionen Menschen leiden unter der Zurückweisung. Ablehnung und Zurückweisung ist ein Geist, ein Dämon und macht so viele Menschen kaputt. Je gottloser die Menschen werden, desto mehr Ablehnung ist da. Verletzungen gibt es natürlich überall. Aber jetzt ist die Frage, wie verarbeite ich Verletzungen, Ablehnung? Wie gehe ich damit um, wenn es mir sowas passiert wie dem Absalom? Ich bin der rechtmäßige Erbe des Königs. Und dann nimmt man noch Gott dazu und ich meine, der Nathan hilft noch nach, der Prophet Nathan und da kommen religiöse Leute dazu. Ja, das ist denn der Herr erwählt hat. Aber da sind Dinge passiert in der Vergangenheit, die beim David nicht okay waren. Und deshalb reflektiert sich das auf die Kinder. Und die Sünde Davids war, dass 4 seiner Söhne sterben mussten. Das war das Ergebnis. Absalom und so weiter, 4 seiner Söhne sind gestorben, weil er gesündigt hat. Also der Fluch kam auf das Leben der Familie Davids. Wie komme ich raus? Nicht wie ich reinkomme, wir sind schon irgendwie manchmal drin in solche Verletzungen, diese inneren Verletzungen, wie verarbeite ich sie? Heilung der inneren Verletzungen ist mein Thema. In der Heiligen Schrift heißt es, dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Dir soll so gehen, wie es deinen Gefühlen geht. Wie es deinem Willen, deiner Erinnerung. An was denkst du die ganze Zeit? Wenn du betest, in der Gegenwart Gottes bist, was für dumme oder böse oder verletzende Gedanken sind da? Herr, räche dich, räche dich. Und das Blut schreit zum Himmel, das Blut Abels schreit zum Himmel. Das Blut wallt sich in dir, du regst dich auf, weil du verletzt bist. Das Blut Abels schreit. Es gibt also unsichtbare Wunden, die sind schlimmer als die sichtbaren Wunden. Die sichtbaren Wunden kannst du reparieren, aber die unsichtbaren, an denen kommst du kaum bei. Diese Beulen, die von innen herauskommen. Die Verbeulung, die Demontage, die von innen herkommt. Viele leiden und sie wissen nicht warum. Wie ich sagte, ein unsichtbares Brandmal. Ein unsichtbarer Schmerz. Eine unsichtbare Wunde. Das Leben ist ein Kampf. Und deshalb, wenn du irgendwo verletzt bist und die Verletzung nicht aufgearbeitet hast, wirst du früher oder später zu Fall kommen. In der Bibel wird uns einmal gesagt, im Alten Testament, ein Priester, der also Gott dient, im Heiligtum steht und so weiter, soll keine Verstoßene heiraten. Verstoßene ist also, der einen Korb bekommen hat, die also abgelehnt wurde, die, und so als, was weiß ich, aus welchen Gründen, eine Person, die verlassen, verletzt wurde. Diese Person, wenn die jetzt mit dem Priester heiratet, die gibt es weiter an andere Leute, diese Verletzung, diese Wunde. Wenn du verletzt bist, diese Verletzung gibst du anderen weiter. Wie verarbeitet man Verletzungen? Ich will eine kleine Geschichte sagen. Ich bin am Joachimsthal unten am See und laufe da im Wald irgendwo spazieren. Da ist ein Bauernhof, ein Gehöft, und plötzlich kommen zwei Hunde. Auf mich, schöne, schöne, große Hunde kommen auf mich zu und ich freund mich mit ihnen an. Und ein Hund hat kein Hinterbein. Und dieser Hund, ich habe gedacht, Mensch, wie kannst du als Hund leben mit einem, also mit drei Füßen, ein Hund mit drei Füßen? Beinen. Aber dieser Hund war so lieb. Dieser Hund hat aus seiner Situation das Beste gemacht, auch mit drei Füßen. Der hat besser den Ball gefangen wie der mit vier Füßen. Also, du kannst aus deinem Leben das Optimale machen, wenn du dich damit abfindest und nicht an deine Vergangenheit, an die Geschichte, an das Leid, an die Katastrophe und was alles auch in deinem Leben gewesen ist, dran denkst, sondern du freust dich. Und der wollte mit mir mitgehen, als ich im Auto reinstieg, hat an der Tür gestanden und wollte mit mir also mit nach Hause gehen. Du siehst also, und der war so ein lieber Hund. Und den habe ich nicht mehr vergessen. Ich habe gesagt, guck mal, man kann aus seinem Leben, auch als Hund, noch etwas machen. Du darfst dich nicht abwimmeln lassen. Weißt du, der Herr Jesus, der hat auch Leute abgewimmelt. Oh, als diese Frau aus Tyrus kommt und sagt, Herr, mein Kind ist krank, heile ihn. Er sagt, also horch bitte, ich gebe doch den Hunden nicht das Brot, den Kindern wegnehmen und dann den Hunden geben. Und ich sagt, und auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fanden. Also Jesus hat die Frau tatsächlich verletzt und sie vor den Kopf gestoßen, sie beleidigt, Hund. Stell mal vor, zu dir sagt irgendjemand Hund. Du elender Hund, also dir gebe ich nichts. Hunde und Heiden, das waren also die gleiche Kategorie für die Juden damals. Also ich gebe dir nichts. Und auch diese Frau, die hat es einfach den Herrn bekehrt, den Herrn umdenken gelehrt. Und gesagt, Herr, auch die Hündlein leben von Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Verletzungen, das hängt davon ab, wie du darauf reagierst. Kannst zurückschlagen, kannst toben, kannst dich aufregen oder kannst sagen, so, was soll's. Auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Also die Seiten, wenn die Seiten deines Lebens gestimmt sind, kannst du alles verkraften. Verletzungen gibt es überall. Also selbst der Heiligste wurde verletzt, der Herr Jesus Christus. Am Kreuz musste beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du kannst noch so heilig und so perfekt und noch so vollkommen leben. Du wirst verletzt. Frage ist, wie geht man damit um? Unsere Gesellschaft ist voll von Verletzten. Und wenn ich so die Welt anschaue, die Welt ist ein Lazarett, ein reines Lazarett, lauter abgelehnte, abgeschobene, verlassene, verstümmelte Menschen. Das Gute wie das Schlechte hinterlässt Spuren in unserem Leben. Das Gute wie das Schlechte. Ganz besonders bei Scheidungskindern, bei Verlust von einem Elternteil oder bei Ablehnung von Eltern, also wenn die Eltern dich nicht gewollt haben. Oder durch Ablehnung von Vorgesetzten ist ganz schlimm, wenn jemand über dir steht und dich ablehnt und das nicht verarbeitet hast. Diese inneren Verletzungen hinterlassen immer einen inneren Schaden. Das sagst du niemand. Du hältst Fassung und bleibst stark und lächelst noch im Angesicht und machst noch Witz in der Gegenwart, aber zu Hause heulst du wie ein Hund und sagst, mein Gott, mich mag niemand. Und manchmal fragt man sich, warum man mich nicht mag. Die Ursachen sind vielfältig, ich kann nicht auf Details eingehen, hier sollte man dann individuell reden. Vielleicht ist es schon, fängt es da an, wo deine Eltern dich nicht gewollt hast. Du bist vielleicht ein Panschall gewesen, sagen die Bayern. Vielleicht bist du also gar nicht gewollt, kein Wunschkind, sondern deine Eltern mussten wegen dir heiraten oder deine Mutter hätte dich am liebsten abgetrieben. Und da ist ein Programm, das läuft wie ein roter Faden durch dein Leben. Die inneren Verletzungen hinterlassen also immer Spuren. Du bist vielleicht betrogen worden, wir werden morgen darüber noch mehr sagen, betrogen durch falsche und leere Versprechungen oder ist eine Verletzung. Man hat dir versprochen, du kriegst diesen Posten, man hat dir versprochen, du kriegst das und das und du hast es nicht gekriegt. Man hat dir was vorgegaukelt und in der Endzeit, heißt es in der Bibel, wird es viele Gaukler geben. Verletzung durch Mobbing im Beruf, heute gang und gäbe. Jeder kämpft in dieser Dschungelmentalität und Ellenbogenmentalität, versucht nur vorwärts zu kommen, auf Kosten auch anderer, interessieren die anderen nicht und da bleiben Leichen zurück, Verletzte. Verlust des Arbeitsplatzes, da wird dir die Zukunft genommen. Verletzungen, die bleiben in uns haften. Alles, was du erlebst, kannst nicht auslöschen. Gutes wie Schlechtes. Alles, was du erlebst, bleibt in deinem Gedächtnis. Dein Gedächtnis ist ein Apparat, das alles speichert. So wie du eine Festplatte nicht vernichten kannst, selbst wenn du die Festplatte zerstören möchtest oder weggibst und alles gelöscht hast, es bleibt auf der Festplatte. Es bleibt in deinem Unterbewusstsein. Dein Oberbewusstsein kann alles vergessen, aber dein Unterbewusstsein vergisst es nicht. Setz dich fest im Andenken, in deinem Gehirn. Auch wenn du nachher blöd wirst und vielleicht nichts mehr denken kannst, aber das sitzt alles, dieses Negative sitzt in dir fest. Selbst wenn du den Verstand verlierst, die Schmerzen, die kannst du nicht mehr sagen, denn das ist dann nachher oft die Folge der Schmerzen. Schmerz wird immer im Gehirn ausgelöst, jeder Schmerz, ob äußerlich oder innerlich, gleich welcher. Innere Heilung kann also nur, wenn ich jetzt ein bisschen auf die Heilung kurz eingehe, aber zuerst nochmal Schmerz, wie diese Verletzungen kommen, nur durch die Salbe Gottes, durch den Heiligen Geist, durch die Salbung geschehen. In der Bibel heißt es einmal, da gibt es so ein schönes Wort, Salbe in Gilead. Es ist noch Salbe in Gilead, also in den Bergen Israels dort. Und dort, da gibt es noch Heilung, Salbe in Gilead. Verletzungen entstehen fast ausschließlich durch Lieblosigkeit. Fast ausschließlich durch Lieblosigkeit oder den Menschen. Und die Liebe wird erkalten und Ungerechtigkeit wird in Überhand nehmen, also durch Härte und Ablehnung. Da entstehen Verletzungen durch Verlust oder Entzug der Liebe. Und davor haben viele Angst und deshalb sind sie so als Kriecher, dass sie ständig kriechen und versuchen, Menschen zu gefallen, weil sie um Liebe betteln. Wie werde ich mit Verletzungen fertig? Wenn du die Liebe Gottes weißt und weißt, ich bin geliebt, dann kann dich nichts verletzen, dann heilen die Wunden auch. Liebe heilt Wunden. Alles, was so in der Vergangenheit liegt, das dich beschäftigt, bedrückt, bekümmert, das ist Verletzung. Also, das dich nicht mehr loslässt. Verletzungen manchmal, die heilen. Aber die Erinnerung ist da. Als ich das erste Mal in meinem Leben 40 Tage fastete, ich habe das ganz Merkwürdiges erlebt. Zuerst hatte ich keine Erklärung darüber. Plötzlich bekomme ich einen Bluterguss am Fuß. Denke ich, das gibt's doch nicht, du fastest. Ich habe wegen dem Glauben gefastet, aus geistlichen Gründen, aber auch gleichzeitig so wie eine Art Heilfasten. Der Körper wird gereinigt. Und nach 2-3 Stunden ist dieser Bluterguss vorbei. Dann habe ich hier an der Hand Verletzungen und plötzlich Wunden an der Hand. Als ich so fastete, überall bekam ich Wunden. Ich bin dann zu meiner Ärztin in der Gemeinde gegangen, habe gesagt, Schwester, was ist mit mir los? Da sagt sie, ja, machst du Fasten? Ja, habe ich gesagt, ich faste. Dann sagte, weißt du, jetzt wird die Uhr zurückgedreht in deinem Körper. Dieses Heilfasten reinigt all diese Erinnerungen. Das legst du ab. Wenn du fastest, du legst es ab. Du ordnest es einfach. Legst es so in bestimmte Regale ab. Und wenn ich jetzt faste, ich habe diese Sachen nicht mehr. Aber das erste Mal wurde praktisch wieder alles zurückgedreht. Die Uhr, der Film meines Lebens ist zurückgelaufen. Und zwar die Verletzungen, die ich hatte. Also in deinem Leben wird alles gespeichert. Dein Körper speichert sogar jede Verletzung. Auch körperliche Verletzungen. Und es ist festgehalten. Es sei denn, diese Art fährt nicht aus als durch Beten und Fasten. Da habe ich das Geheimnis des Fastens entdeckt, wie wichtig das ist, nicht nur um gesund zu sein oder geistlich fit zu sein, nein, auch die innere Heilung. Diese Art fährt nicht aus als durch Beten und Fasten. Also manche Verletzungen, die musst du übers Fasten verarbeiten. Lass los, die du gebunden hast oder an die du dich festgebunden hast. Lass los diese Leute oder diese Situation. Also Verletzungen sind immer unsere Reaktionen. Gebrannte Kinder scheuen das Feuer. Also immer Reaktionen auf die Dinge, wie wir reagieren. Ich kann jede Sache dramatisieren oder lässig nehmen. Wir werden als Menschen von innen her gesteuert. Und wenn wir gestört sind innen drin oder an etwas hängen oder an etwas gebunden sind, das steuert unser Leben, davon hängt unser Leben ab. Gestörtes Denken führt zu gestörten Fantasien, zu gestörten Vorstellungen. Ich denke nur an unseren deutschen Kaiser, Friedrich den Großen. Friedrich der Große musste als 11-jähriger Junge miterleben, wie sein Vater einen Nichtadligen, den er als Freund hatte, der zukünftige deutsche Kaiser, Friedrich der Große, musste miterleben, also mit ansehen, dass sein Vater den Jungen vor seinen Augen erschossen hat oder erschießen ließ. Und er musste zuschauen, sein Freund. Und seitdem hasste Friedrich der Große die Menschen. Der liebte seine Hunde, der wollte mit Menschen absolut nichts mehr haben, war ein guter Kaiser. War ein Humanist und so weiter. Aber er hasste das, was er miterlebt hat von seinem Vater, diese Grausamkeit, das hat er in seinem Lebtag nie vergessen. Und er wollte mit Menschen nichts mehr zu tun haben in letzter Zeit, nur noch die Hunde. Verletzungen. Verletzungen, die prägen einen Menschen. Und je früher die Verletzungen passieren in der frühesten Kindheit, deshalb ist die Kindheit und Jugendzeit so wichtig. Was du in der Kindheit und Jugendzeit erlebt hast, das prägt dein Leben, denn das ist das Fundament deines Lebens. verletzt von seinem eigenen Vater. Es ist nicht schlimmer als das. Vergewaltigung, die menschliche Seele ist so sensibel, so empfindlich, wenn deine Seele verletzt wird. Ich denke nur an Stalin. Warum ist Stalin Stalin geworden? Und Stalin wurde geschlagen, er sollte Priester werden. Das war sein Anliegen. Sein Vater wollte unbedingt ihn zum Priester machen und wurde geschlagen, weil er nicht folgte und so weiter. In der Priesterschule wurde er also auch geschlagen, immer wieder. Das war normal damals in der Zeit, bekam Prügel. Er lebte religiösen Missbrauch. Und dann hasste Stalin alle Christen, alles Religiöse. Er hasste auch die Menschen, weil er von religiösen Menschen missbraucht wurde. Und wenn ich an andere Tyrannen und Diktatoren denke, wird es wahrscheinlich auch nicht anders sein. Gewalt erzeugt wieder Gewalt. Innere Vergiftungen sind die schlimmsten Vergiftungen. Also innere Heilung ist das Thema. Wer innen drin verletzt ist, der fügt auch anderen immer Verletzung. Rächt sich eigentlich, er will sich irgendwie rächen. Wir haben in der Bibel vom Lamech eine Geschichte für eine Ohrfeige, da müssen 7 Knaben sterben. So eine Nachkomme von Kain. Die Wunde muss offengelegt werden, wenn wir Heilung erleben möchten. Es muss angesprochen werden. Der Arzt will wissen, was tut ihnen weh. So wird man behandelt. Missbrauchte müssen sagen, wo sie missbraucht worden sind. Und in dem Moment, wo wir die Sünde bekennen, eigene oder fremde Sünde, wir müssen nicht nur eigene Sünden bekennen, sondern wir müssen vielmehr die fremden Sünden, wo Menschen sich an uns versündigt haben, auch bekennen. Denn wenn du zu Jesus kommst, bekennst du deine Sünde. Bei Missbrauch und Verletzungen musst du die Sünden, die andere an dir begangen haben, die musst du bekennen. Also Vergebung ist ein vielschichtiges Unternehmen. Nicht nur, Herr, vergib mir meine Sünde, sondern dass du jetzt die Sünden, wo die Menschen an dir begangen haben, die Prügel, die du eingesteckt hast, die Verletzung, die Demütigung, die du erfahren hast, das auch bekennst und dann aufarbeitest. Jeder Missbrauch muss verarbeitet werden. Und ganz besonders religiöser Missbrauch, sexueller Missbrauch. Auch so falsche Religionen, wo du hineingeraten bist. Weißt du, so viele Menschen sind religiös missbraucht. Man hat ihnen mit Gott gedroht, du kommst in die Hölle, mein Lieber. Mit dem Teufel gedroht, mit dem schwarzen Mann oder sonst noch was. Oder bei Christen, also du begehst die Sünde wieder in den Heiligen Geist, wenn du nicht spurst. Wenn der Heilige Geist zu dir was redet und du nicht einverstanden bist sofort und so weiter, das sind durch Zwang und diesen geistlichen, religiösen Druck. Nirgendwo missbraucht der Teufel die Menschen so schlimm und verletzt die Menschen so stark, als gerade die Sünde wie den Heiligen Geist. Ich möchte nur wissen, einen, der das begangen hat, weil es fast gar nicht möglich ist zu begehen. Da müssen einige Sicherungen durchbrennen, bis du die Sünde wie den Heiligen Geist begehst. Aber der Teufel ängstigt mit Menschen, die nicht möglich sind zu begehen. Und dann ängstlich, du hast die Sünde, du gehörst nicht dem Heiligen Geist, hast die Sünde wieder den Heiligen Geist verletzt. Und dann, also weißt du, bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Missbrauch. Gott liebt dich nur, wenn du zu uns kommst, wenn du bestimmte Leistungen vollbringst. Das ist schon Verletzung, verstehst du? Und du strengst dich an, du betest. Stell dir mal vor, einer, der behindert ist, der möchte laufen, der kann nicht laufen, der würde zu gerne laufen. Oder ein Armer, der nichts hat, und du sollst geben jetzt, verstehst du, ein gutes Opfer, Brandopfer und Liebesopfer, und kannst du nicht. Und dann entsteht ein Hass gegen alles Religiöse. Gerade missbrauchte Menschen, verletzte Menschen haben ein ganz falsches Gottesbild. Die denken, Gott ist ein Herr, wo er schneidet, wo er nicht gesät hat. Und da kommen dann viele geistliche Krisen, Glaubenskrisen. Verletzt durch die Ablehnung vom Partner, ganz schlimm. Vor allem Geschiedene oder Leute, bei denen es in der Ehe nicht klappt. Und es mit Ablehnung zu leben, will gelernt werden. Und ich sage euch eines, du kannst von Jesus lernen. Er wurde abgelehnt von seiner Familie, wurde abgelehnt von seinen Dorfbewohnern, wurde abgelehnt von den religiösen Führern, wurde abgelehnt, sogar in Stich gelassen von seinen eigenen Jüngern. Und er ist fertig geworden und ist zurechtgekommen, wurde abgelehnt von den Religiösen, den Gebildeten, den Politikern. Und doch ging für ihn das Leben weiter. Du musst lernen, also die Dinge so nehmen, wie sie sind, und sich nicht bei deinen Problemen aufhalten. Die musst du einordnen irgendwo. Nicht verdrängen und nicht ersaufen. So viele Menschen, die Probleme haben, die gehen zur Flasche und versuchen, das wegzuspülen. Das ist ein Problem, weil sie nicht gelernt haben, mit dem Heiligen Geist umzugehen. Der Heilige Geist will die Sachen wegspülen, runterspülen. Der Heilige Geist will das tun und nicht Alkohol. Wir tun so oft als ob und verdrängen diese Probleme. Den Problemen muss man ins Auge schauen, sich damit konfrontieren lassen und dann sagen, so mache ich es. Und das ist meine Entscheidung. Vielleicht kannst du eine Zeit lang verdrängen die Sachen, aber früher oder später bricht das Kartenhaus zusammen. Es reicht nicht aus, dass du nur verdrängst, du musst aufarbeiten. Verletzungen müssen behandelt werden, Öl und Wein in die Wunde muss hinein. Und dann musst du womöglich auf den Esel gesetzt werden und in die Herberge getragen und gefahren werden. So, das ist nötig. Es gibt also diese unsichtbaren Wunden, diese Traumaerlebnisse, Schockerlebnisse, Erfahrungen, eine zerbrochene Seele, jahrelang unterdrückt, jahrelang vergewaltigt, jahrelang versklavt, jahrelang ausgenutzt, jahrelang ausgebeutet und betrogen. Diese unsichtbaren Wunden, die tun sehr weh. Wir haben in der Bibel Leute, die von denen Jesus sagt oder in dem Gleichnis oder in der Geschichte, um ihr ganzes Vermögen sogar gebracht wurde und fand doch keine Heilung, bis diese Person zu Jesus kam und Jesus berührte, diese blutflüssige Frau. Viele Leute sind verletzt, verwundet, ihre ganze Karriere ist kaputt, Verleumdung in der Gemeinde. Du Lügner, das ist das Schlimmste, was Christen sagen können, du Lügner. Also verstehst, du willst die Wahrheit, du willst was sagen und du wirst als Lügner behandelt. Vorverurteilung in einer Sache oder verdächtigt, das sind alles Verletzungen, die auf einen Menschen zukommen. Öffentlich kritisiert zu werden, also und wie verarbeite ich das? Und ich möchte dir einfach raten, du brauchst ein dickes Fell. Fell reicht nicht, du brauchst einen Panzer, du musst eine Schildkröte werden. Eine richtige Schildkröte. Wenn es kracht, einfach alles reinziehen, dass du einziehen kannst in dich selber. Weißt du, viele Christen haben nicht gelernt, Schildkröten zu sein, einfach in sich selbst hineinzuziehen, mit sich selbst klarzukommen, sich selbst zu vergeben. Nicht nur, dass du anderen Menschen vergibst, sondern sich selbst zu vergeben. Also diese Verletzung, ich Trottel, wie konnte ich da mit diesen Leuten mich anvertrauen? Wie konnte ich mit ihnen gehen und so weiter? Und wie konnte ich das und jenes und so weiter? Wie konnte ich sich selber Vorwürfe zu machen? Das macht dich krank. Nämlich, wie verarbeite ich das? Ein Panzer zieh dich rein und warte, bis die Katastrophe vorbei ist. Und das lehrt uns die Bibel, eine Zufluchtsstätte zu haben, bis der Sturm vorbei ist. Harmagedon, das ist so ein Wort, das man auch übersetzen kann, Zufluchtsort. Da bist du für eine Weile mal zurückgezogen, versteckt. Lass es krachen, lass es toben, lass es stürmen. So viele Menschen tragen diese inneren unsichtbaren Wunden, negative Erlebnisse aus der Kindheit. Kindheitserfahrungen, Familienerfahrungen, die sind ganz schlimm. Vielleicht bei vielen fängt es an, so wie ihre Geburt war. Natürlich warst du nicht dabei, aber du bist geboren. Also die zwei Geburten, wo ich dabei war bei meinen vier Kindern, die ersten paar Minuten in ihrem Leben, das ist ihr Charakter, das ist bis heute so geblieben, hat sich überhaupt nichts gewandelt. So wie sie, ob sie geschrien haben oder nicht geschrien haben, wie sie ins Leben gekommen sind, das wirkt sich aus. Wie bist du in dieser Welt? Vielleicht hat man dich geholt. Und vielleicht wirst auch deswegen immer wieder, du musst geholt werden. Ja, es gibt's. Und über die Zeit, du kommst immer zu spät. Das hat etwas auf dein Leben zu tun. Du kommst immer, bist ein Spätsünder. So, das sind, wie wir in diese Welt hineingekommen sind, das bestimmt auch, wie wir durch diese Welt gehen. Schwere Geburt. Da werden schon die Fundamente gelegt, wie man dich angenommen hat. War deine Mutter oder wollte man dich in die Babyklappe schicken oder stellen oder adoptieren, zur Adoption freigeben? Wie viele sollten gar nicht kommen oder geboren werden? Viele wollten gar nicht geboren werden. Sie mussten also geboren werden. Und das sind Minuten, die dein Leben bestimmen. Da werden die Weichen für den Rest deines Lebens gelegt. Verletzungen. Wie lebt man mit Enttäuschungen? Und ich weiß nicht, ob du schon eine Enttäuschung hattest oder nicht, aber die meisten sind irgendwo enttäuscht worden. Von Gott, enttäuscht von Menschen, enttäuscht von der Gemeinde. Du brauchst einen dicken seelischen Panzer, um hier Heilung zu bekommen. Und man merkt oft bei vielen nicht von den Verletzungen, bis da irgendwo eine Katastrophe kommt. Vielleicht kannst du ganz gut manche Dinge so übertünchen. Und wir spielen Religion, wir spielen Kind Gottes, Halleluja, Lob und Dank. Und je religiöser die Menschen sind, desto mehr haben sie zu verstecken. Je mehr sie also fromm sind und religiöse Phrasen runterdreschen, desto mehr haben sie zu verstecken. Also, wenn die nicht normal sind, alles, was nicht normal ist, ist einfach nichts anders wie überspielen. Viele leiden innerlich, die geben bloß nicht zu. Das ist ein großer Fehler. Man kann so übertünchen mit Make-up, man kann es verdrängen, man kann es mit Anbetungsliedern, Anbetungschorusse und viel religiöser Aktivität. Gerade Aktivität wirkt sich dann auf. Also du machst mehr, als du sollst, Aber nicht von innen heraus, sondern um etwas zu verstecken, etwas zu beweisen, jemandem zu beweisen, ich bin was. Ein Kind, das in der Schule zu beweisen sucht, ich muss meinen Eltern gute Noten schreiben. Nur als Beispiel. Das ist also, ich will was beweisen, aber hier liegt ein Ergebnis, da fehlt Liebe. Wenn geliebt ist, dann kann nicht das Kind, auch wenn es lauter negative Noten nach Hause bringt, es bleibt mein Kind, es ist unser Kind und wir werden mit unserem Kind das Beste machen. Auch wenn es negative Noten. Aber wenn die Eltern nur Leistung, 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 mein Kind soll besser haben wie ich. Verstehst du, die waren auch nicht besser. Verstehst du, oder frag doch deine Eltern, weißt du, wenn die da zu dir kommen und sagen, dass so, du musst besser sein, wart ihr auch gut? Wie wart ihr im Deutsch? Wie wart ihr in Mathematik? Wie wart ihr in Religion? Du, dann werden sie auch blass. Und vielleicht haben sie das gar nicht gehabt. Aber mein Kind soll besser haben wie ich. So, innere Verletzungen, die sind schlimm. Krebs entsteht durch eine Verletzung. Mir hat jemand Äpfel gegeben, eine ganze Kiste voll. Und wir haben das aufgesammelt. Und ich merke, die Äpfel, die irgendwo eine Verletzung haben, die fangen an zu faulen. Die muss ich alle raussortieren. Äpfel, die eine Verletzung haben. Ein Kind Gottes, das eine Verletzung hat, kann lauter gute Äpfel ringsherum haben, aber es fault, fängt an zu faulen. Es muss raussortiert werden. Und das war manchmal nur ganz kleine Verletzungen, ein kleiner Drucker, ein kleiner Stich. Und Krebs ist nichts anderes wie Auswirkungen von Verletzungen. In meiner Seelsorge habe ich festgestellt, ganz besonders bei Frauen, bei Unterleibskrebs und Brustkrebs, wenn die ja, zwischen halben Jahr und 18 Monaten, wenn sie davor irgendwo ein traumatisches Erlebnis hatten und das nicht verarbeitet haben, innerlich nicht verarbeitet haben und psychologisch nicht betreut worden sind, bei denen artet es in Unterleibskrebs und Brustkrebs. Kann ich schriftlich geben. Und kann ich schriftlich geben, und wenn ich die Leute dann frage, ja, hast du irgendwo ein traumatisches Erlebnis, hast du ein Schockerlebnis gehabt, hat dich dein Partner in den Stich gelassen, ganz besonders der Partner, da kommen dann diese Folgen. Krisen, Krebs. Was auch noch zu inneren Verletzungen gehört, ist verkorkste Erziehung. Sie kann eine Seele verstimmen, vor allem bei Kindern. Die meisten Rebellen, die gegen Gott aufgetreten sind, ich denke nur an Nietzsche hier ganz besonders, Nietzsche kommt aus einem Pfarrhaus. Vater, Mutter kommt aus dem Pfarrhaus, also aus dem religiösen Haus. Christen müssen immer anstrengend sein, die dürfen nicht aus der Reihe tanzen. Und viele Christen, die also in engen Kreisen aufgewachsen sind, pietistischen Kreisen und so weiter, die hauen über die Stränge. Und wir wundern uns, warum die dann über die Stränge hauen. Die Pastorenkinder, sie sehen so viel Negatives, sie erleben so viel Negatives. Und wenn die das nicht zu Hause durchsprechen und verarbeiten, da kriegen sie einen Hass auf die Gemeinde, einen Hass auf die Kinder Gottes, einen Hass auf alles Religiöse, einen Hass auf die Bibel, die verbietet uns alles, die erlaubt uns nicht alles. Oder man, ganz besonders, wenn diese Pfarrhäuser oder christlichen Häuser nicht stimmen, immer, wir sind fünfmal in der Woche in der Kirche, nehmen wir mal an. Und keine Zeit für die Familie, keine Zeit für Freizeit, keine Zeit für Hobbys, dass man sich nicht mit Kindern beschäftigt. Diese Kinder bekommen eine Aversion gegen Gott, sind verletzt, nicht von Gott, sondern verletzt von der falschen religiösen Einstellung, von diesem religiösen Dämon, der die Christen beherrscht. Das ist nicht der Heilige Geist. Wir sollen zuerst das Reich Gottes haben. Trachtest du erst nach dem Reich Gottes, dann kommst du, dann kommt deine Familie und dann kommt lange nichts und dann kommt erst die Gemeinde und Kirche und Religion und so weiter. Aber zuerst kommt nach Jesus und dir kommt deine Familie und du bist für deine Familie verantwortlich. Und wenn die Prioritäten nicht stimmen, kannst du so viel beten, wie du willst. Es wird nicht klappen. Es wird nicht klappen. So, wir müssen Zeit nehmen. Und als ich Pastor wurde und ich habe meine Familie gelebt und dann kam ich an eine Gemeinde, die auch so verkorkst und konservativ war, habe ich gesagt, Leute, ich gehe dann und dann in Urlaub. Dann kommt der alte Pastor und sagte, und die Frau kommt unter Tränen, wenn das mein Mann gesagt hätte, wir gehen auch in Urlaub, meine 5 Kinder würden alle beim Herrn Jesus sein. Und so wollte keiner der Kinder was von Jesus wissen. Und die Kinder haben mir gesagt, als ich mal mit ihnen so unterhalten, ich war bei ihnen oft im Haus, dann haben sie gesagt, weißt du, die Gemeinde Gottes hat unsere Jugend, unsere Kindheit, uns alles kaputt gemacht. Der Vater hat immer nur Gott gedient, war immer nur im Gottesdienst und immer predigen und immer unterwegs, hat für die Familie keine Zeit gehabt. Das Schlimmste war aber noch die Frommen. Es war nach dem Krieg, dann kamen Gäste und die waren so unverschämt, die Mutter hat denen einen Kuchen versprochen und die haben den Kuchen gebacken und dann kamen die Gäste und die haben alles aufgeschmissen und die haben durch die Tür geguckt, bleibt für uns auch noch was übrig und meistens für uns nichts übrig gehabt. Und die Christen, die Religion hat unsere schönste, beste Zeit unseres Lebens aufgefressen, Verletzung durch Religion. Also das, wir haben vielleicht keine Nachkriegssituation, aber das sind die Situationen, die einen verletzen und wie ein roter Faden einen durchs Leben begleitet. Und dann haben sie gesagt, weißt du, unseren Gott haben wir nicht verloren, aber wir wollen mit Kirche und Religion nichts zu tun haben. Und sie haben auch recht. Sie haben auch recht, wenn sie so reagieren. Die Verletzung, es sei denn, wir arbeiten diese Dinge auf. Verwundet durch Menschen, durch innere Wunden, durch das, was du erlebt und erfahren hast, meine eigene Schwiegermutter, sie hat ihren Vater in Mauthausen verloren. Der war zweimal im Konzentrationslager, einmal in Dachau und einmal in Mauthausen. Also er war kurze Zeit draußen, dann kam er wieder rein. Als Deutscher, kein Jude, als Deutscher mit sogar Verdienstkreuz und alles. Und weil er Gott geliebt hatte und von Gott sprach und einen Homosexuellen beerdigt hatte, denn in Nürnberg, denn er hat gesagt, denn das ist auch ein Mensch, muss auch anständig beerdigt werden. Und dann kam er gleich ins Konzentrationslager. Und meine Schwiegermutter konnte jahrelang nicht über Holocaust reden. Sobald etwas über Nazireich oder sowas kam, sofort fing es an zu heulen, ausschalten. Da wusste die Familie schon, wir können uns damit nicht abgeben. Und dann war dieser Film Holocaust. Und erst nach dem Holocaust fing sie an zu erzählen, wie es bei ihr war. Sie musste mit 17 heiraten, untertauchen und dann nach Süddeutschland ziehen und all das, was dann passiert. Ein Mann, der wesentlich älter war, zu heiraten, der Vater hat es verheiratet als Pastor, gesagt, nimm einen neuen Namen, tauch unter und so weiter. Und das muss alles verarbeitet werden. Jahrzehnte sind vergangen und man hat sich manchmal gewundert, warum unsere Schwiegermutter oder meine Schwiegermutter nicht Liebe so weitergeben konnte, warum das und das war, bis sie anfing, über Holocaust zu reden, was da passiert ist, was sie da erlebt hat und so weiter. Und da hat sich auch der Mensch gewandelt. In dem Augenblick, und gerade dieser Film hat so viel geholfen, ich habe gesagt, Oma, du musst das Ding angucken. Du musst angucken, was die Nazis alles gemacht haben. Und das hat geholfen, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Und ja, nachher war sie die Liebste. Aber du siehst also, warum manche Leute hart, brutal sind. Denk Stalin, denk Friedrich der Große, war ja Humanist mehr, aber Stalin insbesondere und so weiter, weil sie die Geschichte nicht aufgearbeitet haben. Deine Lebensbiografie muss aufgearbeitet werden. Dann wirst du wieder ein umgänglicher Mensch. Na gut, meine Schwiegermutter war auch so umgänglich, aber immer reserviert. Immer sofort, sobald irgendwas kam aus dieser Zeit, irgendwie eine Erwähnung, mit denen wollen wir nichts zu tun. Wir haben uns auch die ganze Verwandtschaft gar nicht kennengelernt, die andere Seite von der Schwiegermutter, bis Holocaust. Erst dann fing sie an, die anderen Verwandten. Schlimm war natürlich, dass der eigene Sohn den Vater ins Gefängnis das zweite Mal brachte. Mein Vater hat auch Bibeln zu Hause und mein Vater sagt auch nicht heil. Aber Gott hat auch geredet. Gott hat auch geredet, der ist abgestürzt in der Ostsee, abgeschossen worden. Aber ich will nur sagen, diese Geschichte, du weißt oft gar nicht, was dahinter steckt in der Familiengeschichte. Warum ein Mensch so und so reagiert. Und deshalb ist es mal rangehen und mal darüber sprechen und gerade das Sprechen befreit Menschen. Innere Verletzungen müssen ausgesprochen werden. Äußere Wunden, die siehst du dann, kannst du sehen, da ist ein Fleck da oder da ist Geschwulst da oder eine Beule da. Aber innere Sachen, die müssen ausgesprochen werden. Eine innere Verletzung liegt vor, wenn man über seine Gefühle nicht reden kann. Wenn man gleich ablockt oder ausweicht, so wie meine Schwiegermutter. Und gleich ausschaltet und sich einen Film nicht angucken kann oder sonst was. Oder wenn man im Gespräch ist, dann gleich ein Thema wechselt oder man fängt darüber an zu weinen. Da liegen innere Verletzungen vor, wenn man sich nicht ausdrücken kann oder stumm und sprachlos wird. Oder in bestimmten Situationen total verunsichert und verwirrt wird. Da liegt also eine innere Verletzung vor. Oder dass man Angst und Panik bekommt. Hoffentlich kommt das nicht noch einmal, was wir da erlebt haben. Oder dann der plötzliche Zwang. Die ganzen Zwangpsychosen, die haben sehr viel mit innerer Verletzung zu tun. Man ist verletzt und man braucht Heilung. Vor allem das, was in der Erinnerung geblieben ist, das Negative. Die Erde ist verstümmelt und verkümmert, die ganze Welt und so weiter. Das sind alles, wenn du die Menschen anschaust, die über diese Erde gehen, irgendwo hat jeder einen Knacks abbekommen. Irgendwo hat jeder einen Knacks abbekommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eine Verklärung unserer Lebenssituation bekommen. Jesus ist auf dem Berg der Verklärung und er unterhält sich mit Moses und Elia, also mit der Bibel sozusagen, und unterhält sich über die Dinge des Ausgangs, was einmal werden wird, was alles passieren wird, was alles kommen wird. Die unterhalten sich. Du brauchst eine Verklärung der Dinge über dein Leben, und zwar aus göttlicher Sicht, nicht aus menschlicher Sicht und nicht aus theologischer, philosophischer oder psychologischer Sicht. Die Psychologen können dich beraten, aber du brauchst eine Verklärung. hier ist gut sein. Ich weiß, ich bin bei Gott in guten Händen. Und er sprach, Jesus sprach mit, wo Petrus auch dabei war und die anderen Brüder dabei waren, er sprach über den Ausgang der Dinge. Du brauchst eine Verklärung, dass diese Dinge, die jetzt passiert sind um mich herum und passieren werden jetzt mit der Kreuzigung in Sachen Jesu, die werden ein wunderbares Ende haben. Jesus wird auferstehen und Jesus wird das überleben. Und das nicht auf das Schlimmste zu schauen, sondern auf das Ende zu schauen. Du brauchst also diese innere Heilung. Verletzte Menschen, wenn die nicht geheilt werden, sind leicht manipulierbar, leicht abhängig, werden leicht süchtig, sind sehr unterwürfig. Ich mache alles, was du sagst. Wenn jemand schon so kommt, ich mache alles, was du sagst, dann ist irgendwo etwas faul in seinem Leben. Ein gesunder Mensch kann auch Nein sagen. Ein gesunder Mensch kann auch Nein sagen. Also man ist menschenhörig, verführbar und käuflich. Verletzte Menschen können ihre Vergangenheit nicht vergessen, geschweige denn verarbeiten. Sie können es nicht Gott abgeben. Das haben sie nicht gemacht oder das hat ihnen nicht gesagt, dass man das tun sollte, dass man Gott anheimstellt und dass man Gott überlässt. Sie versuchen sich selbst zu rächen, sich selbst zu verteidigen, sich selbst gut darzustellen, setzen eine Maske auf und spielen gut Theater. Sie können Vergebung nicht erleben. Nicht nur, dass du Vergebung empfängst, sondern Vergebung muss auch erlebt werden. Weißt du, Recht haben ist eine Sache und Recht bekommen ist eine andere Sache. Du hast auf dem Papier Recht, aber lebst du dieses Recht aus? Viele können sich selbst nicht vergeben, das ist das Schlimmste. Verletzungen, du hast es erlebt und deshalb die innere Heilung geschieht nur, indem du dir selbst vergibst. Das war auch beim Bild so interessant, das hat mir so gut gefallen. Und ich vergebe auch mir. Nicht nur, dass ich den anderen vergebe, sich selbst zu vergeben. Hast du dir schon selbst vergeben? Dass du verschlafen hast, nicht hingehört hast, nicht geachtet hast auf die Signale Gottes und diese roten Lichter überfahren hast. Und deshalb leben viele Menschen mit Schuldkomplexen, weil sie sich selbst nicht vergeben haben. Die Vergebung nicht angenommen haben. Ihre Herr, du hast mir vergeben, danke. Verletzte suchen immer einen Schuldigen, ärgern sich ständig, sind unruhig, verärgert, suchen immer nach Ursachen und Gründe. Sie möchten immer mit Samthandschuhen behandelt werden. Sie können ihren Ärger, den sie drin haben, nicht loswerden, da kocht es, rumort es. Verletzte Menschen, ich will nur sagen, damit du weißt, wie man aus der Verletzung rauskommt. Verletzte Menschen vergleichen sich ständig mit den anderen. Ich bin nicht so gut wie der oder ich habe nicht so viel wie die und sie fühlen sich immer ungerecht behandelt, sind ständig übergangen, stehen im Abseits oft, fühlen sich ungeliebt und unverstanden. Das sind also verletzte Menschen. Ungeliebt und unverstanden. Sie glauben, die ganze Welt hat sich gegen sie verschworen, auf sie abgesehen. Und du kannst einem verletzten Menschen nie recht machen. Er ist immer Perfektionist. Ein verletzter Mensch ist ein typischer Pharisäer und ein Perfektionist. Das ist das Typische, das ist aus meiner Beobachtung von 40 Jahren Dienst am Menschen. Sie haben meistens ein schlechtes Bild von sich selbst, sind volle Minderwertigkeitsgefühlen. Verletzte Menschen wollen immer im Mittelpunkt stehen. Je verletzter ein Mensch ist, desto lauter redet er und desto immer versucht sich vorzudrängen, immer in der Mitte sein, immer auffallen, sich wichtig zu nehmen, das letzte Wort zu haben, reden laut, auffällig. So, verletzte Menschen haben ein sehr großes Bedürfnis nach Sicherheit, Geborgenheit. Sie gehen Risikos ein, sie gehen keine Risikos ein, so, nicht ein. Sie suchen nach Geborgenheit, sie wollen nicht noch einmal enttäuscht werden. Sie denken, glauben, sie würden das nicht mehr verkraften, ein zweites Mal so etwas. Verletzte Menschen haben Probleme im Geben und Nehmen, die nehmen keine Geschenke an. Die lassen sich nicht schenken, das sind verletzte Menschen. Verletzte Menschen sind schwierig, mit ihnen umzugehen. Sie können Liebe nicht erwidern. Versuch einem verletzten Menschen einen Kuss zu geben. Der wird steif. Versuch einem verletzten Menschen Liebe zu zeigen. Der denkt, was passiert mit mir? Die wollen wieder was von mir. Und so weiter. Die kommen immer gleich mit ihren Gedanken. Verletzte Menschen. Wie werde ich meine Verletzung los? Weißt du, wir müssen dem Dieb, dem Räuber, dem Mörder nicht nur auf das Gewehr schimpfen und sagen, guck mal, der hat mich da mit dem und dem verletzt. Wir müssen das Gewehr dem wegnehmen und den Räuber in Sicherheit bringen. in Verwahrung, den Teufel. Also wir dürfen nicht nur uns schimpfen, dieses Gewehr hat mich verletzt und du altes Gewehr und du teuflisches, dämonisches Gewehr, du. Und nein, wir müssen dieses aufhören, das Gewehr zu beschimpfen. Wir müssen den Menschen, der das bedient, das Gewehr kann nichts dafür, dass er es dich angeschossen hat. Es ist nicht Schuld, der Mensch oder dieser Teufel, dieser Dämon, der es dich verletzt hat. Und der Teufel ist der Ankläger. Der Teufel ist, der dich immer wieder erinnert. So wie der Heilige Geist dich an Jesus erinnert, so erinnert der Teufel an deine Verletzungen ständig. Denk noch, du musst dir nur sehen, nur was hören oder was Ähnliches, das Stichwort muss fallen und schon erfrischt er deine Wunde und hält es offen. Dem Teufel muss das Handwerk gelegt werden und nicht die Beseitigung von Gewehre oder Waffen oder was es auch immer ist. Denn wenn er keine Gewehre hat, nimmt er das nächste Mal das Messer oder eine Keule. So, dieser Bösewicht muss entkräftet werden. Du musst nicht, wenn du hier, Bonhoeffer hat das so schön gesagt, du musst nicht beten, Herr, schaffe diesen Verrückten, der mit 180 durch den Kudamm rast, aus dem Verkehr, nein, oder verschone die Kinder, wenn einer so mit 180 durch den Kudamm rast, nein, du musst den Raser aus dem Verkehr rausziehen. Und dann hast du deine Ruhe. Du musst nicht beten, Herr, verschone die Kinder, sondern hol den Bösewicht, diesen Raser aus dem Verkehr. Und dieser Raser, dieser Verrückte ist der Teufel, der die Menschen systematisch an ihre Verletzungen, die sie erlebt haben, erinnert. Du wirst nur erinnert. Wie gehe ich damit um? Der Heilige Geist bringt die Dinge an die Oberfläche, aber von innen heraus. Nicht nur von außen, sondern von innen heraus. Der Teufel erinnert dich von außen, aber der Heilige Geist erinnert dich von innen, was mit dir los ist. In Richter Kapitel 11, Vers 1 bis 11, eine interessante Geschichte. Da ist der Jephtha aus Gilead, ich habe gesagt, Salbe ist in Gilead. Dieser Jephtha ist eine sehr interessante Geschichte. Er war der Sohn einer Prostituierten, also kein gutes Zuhause. Und sie jagten den Jephtha fort. Sie gaben ihm kein Erbe, sie enterbten ihn, also er hat Verletzungen genug gehabt. Er musste vor seinen eigenen Brüdern fliehen, dieser Jephtha. Und er sammelte Menschen um sich herum, die nichts mehr zu verlieren hatten. Und unternahm Streifzüge, wurde zum Räuber, so zu einem Bin Laden wurde er, dieser Jephtha. Seinen Bin Laden. Und das Land war in großer Not, nicht wegen Jephtha, sondern Feinde belagerten. Und dann kam Jephtha ihnen zu Hilfe. Und sie baten ihn um Hilfe. Guck mal, du bist Bin Laden. Du kannst uns helfen. Richter 11, Vers 1 bis 11. Und Jephtha wurde jetzt gerufen, als die Not da war. Und Jephtha war gleich zur Stelle und hat gleich das Volk verteidigt und wurde sogar ein Richter, ein Führer in Israel. Und Jephtha, bevor er das alles unternahm, bevor er sagte, ich gehe, ich kämpfe für euch, ich verteidige euch, ich werde euer Heerführer, hat er gesagt, ich möchte zuerst einmal ins Heiligtum gehen und im Heiligtum von Gott bestätigt werden. Obwohl er der Sohn einer Prostituierten war, obwohl er verstoßen war, er wollte von Gott bestätigt werden. Und das ist, wie man Verletzungen heilt. Du musst von Gott bestätigt werden. Bevor du in den Kampf gehst, sonst wirst du ein Räuber. Weiter spielst du Bin Laden und weiter spielst du den Verrückten. Du musst von Gott bestätigt werden. Er sagt, ich will in den Tempel gehen, ins Heiligtum gehen und ich will von Gott bestätigt werden. Also du brauchst eine Bestätigung Gottes, denn nur so können deine Wunden heilen. Nur so bist du brauchbar für das Reich Gottes und für die Menschheit. Amen. Nur so bist du brauchbar für die Menschheit, wenn du von Gott bestätigt wirst. Jephtha versucht, diesen Weg des Friedens zu gehen und so weiter, und dann schafft er. Und dann kam der Geist des Herrn, in Richter 11, Vers 29 bis 33, da kam der Geist des Herrn über Jephtha und er erinnerte Gott an seine Versprechungen und so weiter, das, was alles gewesen ist und das alles vorbei ist. Und jetzt, der Schmerz ist geheilt, die Sache ist vergessen, meine Herkunft ist vergessen, wo du herkommst. Und es spielt keine Rolle, wo du herkommst. Die Frage ist, wo gehst du hin? Was ist dein Ziel? Und da wurde alles besiegelt, alles abgeschlossen. Und deshalb ist es auch nicht wichtig, was deine Familie waren. Das können Nazis gewesen sein, das können Faschisten gewesen sein, das können Kommunisten gewesen sein. Die Vergangenheit interessiert Gott nicht. Gott fragt, wo gehst du hin? Und im Heiligtum wirst du bestätigt und bekommst eine neue Geschichte. Menschen, die, egal was ihr Leben war, und denk die Patriarchen, denk an Jakob. Jakob war ein Gauner, Schlitzohr, Ganove. Betrüger, so diesen blinden eigenen Vater legt er rein. Ich bin Esau. Und zieht sich so ein Fell an und markiert, spielt Theater. ich bin Esau. Und dann begegnet Gott ihm, als er zurück will. Gott lässt eine ganze Weile laufen mit den Verletzungen. Und weißt du, die Verletzungen, wie sie sich ausgewirkt haben, als Jakob nach Hause geht, ins gelobte Land, Gott ihn wieder zurückführt, Schweißhände, nervös. Du fragst dich, wo kommt meine ganze Nervosität, der hohe Blutdruck und all das, wo kommt das alles her? Es geht nach Hause. Und Jakob versucht, alles menschlich zu lösen, aber menschlich schaffst du nicht. Du kannst deine innere Verletzung, du kannst das, was passiert ist, selbst nicht aus der Welt schaffen. Selbst wenn du es möchtest. Du brauchst eine Bestätigung Gottes. Und Jakob ringt mit Gott und sagt, Herr, ich brauche deine Hilfe. Esau kommt mir entgegen, der durchlünscht mich. Von mir bleibt nichts mehr übrig mit 400 Speeren. Und dann begegnet Gott ihm. Und dann sagt er, ab jetzt bist du nicht mehr Jakob, ab jetzt bist du Esau. Und Jakob bekommt dort in Peniel eine neue Identität. Und jetzt, als Esau ihn angreifen möchte, plötzlich spürt er, plötzlich erfährt er, das ist nicht mehr Jakob, der heißt jetzt Israel. Jetzt kämpft der Gott und jetzt werde ich mich nicht versündigen an Gott. An Jakob hätte den hätte er schon klein gekriegt, aber Gott kämpft. Und du brauchst eine neue Identität, um deine Verletzung zu begradigen. Und natürlich, Gott hilft, diese Verletzungen aufzuarbeiten. Nicht nur, dass Gott die vergibt. Es ist lieb und gut, dass Gott die Sachen vergibt. Also Verletzungen müssen auch aufgearbeitet werden. Und jetzt, was passiert? Jetzt ist er im gelobten Land, der gute Jakob. Und seine Söhne, das, was er seinem Vater zugefügt hat, fügen ihm seine Buben zu und verkaufen Josef nach Ägypten. Jakob muss jetzt an seinem eigenen Fleisch die Macht des Bösen erfahren und durchtragen. Und er ist auch gelassen, er hat zwar mit Gott gehadert, ist schwermütig geworden und er ist diese Phase durchgegangen. Mein Sohn ist tot, ein wildes Tier hat ihn gefressen, das haben die Brüder ihm, dem Vater erzählt. Und dann kommt Josef, Josef muss auch diese Geschichte, er erlebt so etwas Schreckliches, wird verkauft von seinen eigenen Brüdern und die Geschichte muss aufgearbeitet werden. Verletzungen müssen aufgearbeitet werden, das braucht Zeit. Da reicht nicht schnell die Hand im Namen Jesu, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese Lebensgeschichte muss aufgearbeitet werden. Braucht manchmal 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, ganze Leben. Und deshalb Leute so schnell verfahren, McDonald's, gibt es nicht im Reich Gottes. Das können vielleicht amerikanische Freunde uns erzählen. Aber weißt du, auch die schaffen es nicht. Glaub mir das, niemand schafft es. Es braucht knochenharte Arbeit. Josef in Ägypten. Und dann, wisst ihr das Schicksal Josef, wo sich das wendete? Er sagt es an einer Stelle. Als ich vergaß, mein Vaterhaus, meine Freundschaft, meine Verwandtschaft, wo ich herkomme, dass ich ein Hebräer bin. Als ich das alles, was die Leute mir zugefügt haben, als ich das Gott abgegeben habe, hat Gott mir Gnade geschenkt. Und dann hat er das mit Gott ausgemacht. Als die Brüder dann kommen, ihr dachtet böse mir, was Böses mir zuzufügen, aber der Herr macht aus allem das Beste. Und Geschwister, es ist so wichtig, die Sache aufzuarbeiten und dann mit Gott zu verarbeiten. Gott in dieses Ganze einmischen. Ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott hat auch aus dem Bösen noch was Gutes draus gemacht. Prima, also wirklich. Wenn ich nicht in Ägypten gewesen wäre, wenn ihr mich nicht verkauft hättet, wäre ich nicht da, wo ich jetzt heute bin, hat der Josef ihnen gesagt. Oder wie Jephtha hier, Sohn einer Prostituierten. Gott lässt uns vergessen, unsere Verletzungen. 1. Mose 41, 51. Weil Gott mir all meinen Schmerz, alle meine Not, sogar meine Heimat vergessen ließ. Du kannst es nicht vergessen, deine Heimat, deine Not und alles, was da passiert ist. Das ist innere Heilung. Hat Gott mich dahin gebracht. Innere Heilung ist, wenn wir mit der Welt und Gott uns aussöhnen. Ich habe jemand hier diese Tage beerdigt. Und das Schöne dabei zu sehen, ein Mann von einer Schwester, die zu uns in der Gemeinde kommt. Und weißt du, so in den letzten Tagen, und dann sagt er, als wir dann gingen, er hat sein Leben sogar Jesus übergeben auf dem Sterbebett. Dann sagt er, jetzt kann ich mit dem reinen Gewissen in die Ewigkeit gehen. Ich bin mit Gott und Menschen im Reinen. Und als er so sagte, ich bin mit Gott und Menschen im Reinen, fast ein paar Stunden später, bevor er starb, ruft einer seiner Freunde, mit denen er Knatsch hat, er ruft an, ich habe gehört, er wäre krank und so weiter. Und sprechen sich diese beiden Freunde noch am Sterbebett oder vor dem Grab miteinander aus und er kann mit reinem Gewissen in die Ewigkeit gehen. Nichts nimmt er mit von diesem, also bereinigte Verhältnisse. Also manchmal müssen wir warten, bis es soweit ist. Und Gott hat mir geholfen, sagt Josef, alles zu vergessen. Und die Frage ist, diese inneren Verletzungen, Du hast anderen Verletzungen zugefügt und die fügen dir Verletzungen zu wieder. Denn man kann sich nur gegenseitig verletzen. Einer kann sich allein nicht verletzen. Zu einem Topf gibt es auch einen Deckel, hat jemand mal gesagt. Also das sind immer zwei. Als junger Christ, Gott hat mir geholfen, meine Verletzungen aufzuarbeiten. Als junger Christ, ich habe einen Motorradunfall, prall gegen die Wand und in dieser Zeit, während ich vom Motorrad runterfliege und dann auf die Wand anpralle und ankomme, läuft mein Leben wie ein Film ab. Und ich sehe eine Situation, mein Weg geht nach oben, ich will zum Himmel, zum Herrn Jesus, bin ja wiedergeboren, getauft, bin Kind Gottes, liebe den Herrn Jesus. Und dann sehe ich drei Menschen, stehen mir auf diesem schmalen Weg und da muss ich durch. Und es gibt keinen anderen Weg als hier durch. Und die stehen im Weg. Und ich schaue diese drei Burschen oder drei Kerle an, sind Freunde, die ich kenne. Mit denen ich ein Techtelmechtel hatte. Mit denen ich manches angestellt hatte, plötzlich stehen sie mir im Weg. Und ich kam dann zu mir, als ich dann zu mir gekommen bin und wieder gesund war, bin auf meine Freunde zugegangen, habe die Hand gereicht, habe gesagt, bitte verzeiht mir, was da auch alles gewesen ist. Du hast mir Schaden zugefügt, aber ich habe dir auch Schaden zugefügt. Wir haben beide uns gegenseitig Schaden zugefügt. Also wir haben uns ja in einem Fall fast einander ruiniert und umgebracht durch Motorradrennen. Und wir haben uns ausgesprochen und wir haben Frieden bekommen und Ruhe bekommen. Ich habe vor Jahren noch meinen Freund dann besucht in Bayern und da war nichts mehr da. Zwischen mir und ihm stand nichts mehr da. Verletzungen. Du hast jemanden verletzt, er verletzt dich. Das muss aufgearbeitet werden. Und Gott muss uns zeigen, wen habe ich verletzt? Wenn du fragst, wen habe ich verletzt, wirst du auch rausfinden, wer dich verletzt hat. Zuerst findest du nicht, weil du blind bist für dich selber. Aber wenn du den anderen gesehen hast, wirst du selbst herausfinden, wer dich verletzt hat. Innere Heilung braucht also Aussöhnung, vielleicht Streit in der Familie, vielleicht irgendwie Erbschaftskrach, das bei Geld hört die Freundschaft auf bei den meisten Leuten. Und wenn du dich selbst anfängst zu verstümmeln, wird es gefährlich. Also die Macht der Vergangenheit muss in deinem Leben gebrochen werden. Und es am besten ist, dass Gott dir zeigt. Und Gott hat meine Not aufgearbeitet, mein Problem gelöst. Gott hat mir geholfen zu vergeben. Ich kann es nicht vergeben. Aber Gott muss mir helfen zu vergeben und zu vergessen. Das ist ein Tabuthema, das ich hier anspreche. Aber so viele Menschen haben eine Not und die werden nicht glücklich, die können nicht vorwärts gehen, die stagniert, sie sehen keinen Ausweg. Da stehen Leute im Weg, die dir den Weg blockieren und das sind alles Leute, die du verletzt hast. Bevor ich da rangehe an die Arbeit und sage, Herr, vergib mir oder heile mich von den Verletzungen, frag dich zuerst, wer hat mich verletzt und wen habe ich verletzt? Also es ist immer so Wechselwirkung, wen habe ich verletzt? Nicht, wen habe ich gesegnet? Ich denke, es ist wichtig, dass du anfängst zu fragen, wen habe ich verletzt? Diese eingebrannten Erinnerungen. Mit Vernunft und Logik kommst du ihnen nicht bei. Weißt du, wir leben noch im alten Gesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist die weltliche Sache. Aber Jesus sagt uns ganz was anderes. Wenn dich jemand auf eine Backe schlägt, gib ihm auch die andere Backe. Viele sind hilflos und wissen nicht, wie sie mit ihrem Leben zurechtkommen, weil der Heilige Geist es nicht fertiggebracht hat, ihnen ihre Sünden aufzudecken. Was? Da kommt jemand und bittet dich um Vergebung und sagt, nein, dir vergebe ich es nicht. Und schon blockierst du dir deine Heilung. Wir brauchen also dazu Hilfe von oben, diese Spuren auszulöschen, auszuradieren, wegzuwischen. Wir brauchen eine neue Lebensgeschichte, eine neue Identität. Jetzt bist du Israel und nicht mehr der furchtbare Jakob, dieser Betrüger. Auch wenn du fromm daherkommst und Jakob wollte nur den Segen haben, also war nur fromm. Wir brauchen also eine neue Vergangenheit, eine neue Gegenwart und eine neue Zukunft. Und erst wenn deine Vergangenheit in Ordnung ist, kannst du an die Gegenwart rangehen. Und solange deine alte Vergangenheit nicht bereinigt ist, solange diese Verletzungen, die du erlebt hast in der Ehe, Familie, Kindheit, Beruf und Gemeinde und wo auch immer, kannst du die Gegenwart nicht gestalten. Denn da erlaubt Gott das nicht, dass du an die Gegenwart dran gehst, sondern geschweige denn an die Zukunft. Es muss uns von oben gegeben werden. Und du müsstest hören, was gesagt wird. Es ist eine Tragödie bei Christen. Erst nach 7 Jahren gehen Christen im Schnitt in die Seelsorge. 7 Jahre Christ und dann erst, ob mit mir stimmt irgendwas nicht. Und dann erst besinnen sich, du solltest gleich in die Seelsorge gehen, gleich und deine Sünden bekennen und sagen, den mag ich nicht und der hat mir so viel Schaden zugefügt. Und dann wirst du gefragt, und wie sieht es bei dir aus? Trauma heißt nichts anderes vom Griechischen wie die Wunde, das ist Trauma. Traumaerfahrungen, nicht Traum, sondern Trauma, Schockerfahrungen. Also wer hat dir eine Wunde zugefügt, wem hast du eine Wunde zugefügt? Und wir beleidigen uns gegenseitig oft. So du mir, so ich dir. Wir schießen da hin und her. Und dabei verlierst du den Blick für das Ganze. Jesus betreibt Seelsorge, echte Lebenshilfe gibt er. Und weißt du, zuerst einmal, er lässt dich verletzt werden, damit du spürst, aha, das hat so weh getan. Und du spürst diese Verletzung, damit du die Verletzung aufarbeitest. Und du kommst auf deine Heilung, kommst du nur über deine Verletzung. Du musst mal sehen, von Gott verlassen und so weiter. Die Wunde muss dir schmerzen. Man nimmt noch nicht den Kindern das Brot weg und gibt es den Hunden. Verstehst du, das ist so, diese Frau, das war ein Schock. Durch eine Wunde ist die Frau zur Besinnung geworden. Was? Ich bin ein Hund? Das sagt mir der liebe Gott sogar, der Herr Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich bin ein Hund? Nein, ich bin kein Hund. Und dann findest du eine Lösung, eine Kompromisslösung. Auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Du siehst also, wie die göttliche Therapie ist. Und diese Frau hat Jesus umgekrempelt. Er sagte, ja, guck mal, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Dann ist der Moment, wo Gott wirken kann, wo Gott ein Wunder in deinem Leben stattfinden lassen kann. Wenn du dieses durch eine Verletzung, deshalb erlaubt Gott, dass du mal so richtig eine Ohrfeige kriegst. Deshalb heißt es, und wenn du eine Backe, also wenn du jemand dich auf eine Backe schlägt, biete auch die anderen. Warum? Damit du zur Vernunft kommst. Und du musst es verstehen, was das bedeutet. Eine Backe auf die andere. Also wenn ich dir jetzt eine Ohrfeige gebe, das ist nur für Sklaven. Wenn ein Herr einem Sklaven eine Ohrfeige gibt, das heißt für den Sklaven, du kannst gehen, du bist frei, kannst machen, was du willst. Genau das ist die Ohrfeige, ist nichts anderes als das System der Sklaverei. Wenn der Herr einem Sklaven eine Ohrfeige gibt, der Sklave ist entlassen. Und du bist entlassen aus der Sklaverei der inneren Verletzungen, die dich so kurz halten, die Macht der Sünde, wenn du eine Ohrfeige kriegst. Und dann bieten noch die anderen, damit es schneller geht. Nein, wirklich. Aber wir sind zu feige, Verletzungen hinzunehmen. Deshalb die Seelsorge, die Jesus lehrt, ist das Kreuz. Das Kreuz. Das ist seine Therapie. Das Kreuz. Gut, ich möchte auch nicht das eine, was ich gesagt habe, also Anbetung. Es ist also durch die Anbetung können innere Verletzungen weichen. Du verzweifelst, verzagst, weil du immer nur die Probleme der Menschen siehst. Deine Verletzung, dein Unterbewusstsein klagt dich an, geh ins Heiligtum. Dieser Jephtha ging ins Heiligtum, ließ sich von Gott bestätigen im Heiligtum und da wurde seine Not geheilt. Jetzt war er perfekt, nicht mehr der Sohn einer Prostituierten und nicht nur ein Panschal oder Bastard. Jetzt war er der von Gott Erwählte. Man muss geheilt werden wollen von diesen inneren Verletzungen. Manchen gefällt es, weißt du, immer wieder an etwas denken zu dürfen, sich an etwas erinnern zu dürfen. Jemand so als Objekt haben, denk mal dran, du schuldest mir noch was. Und so einen Schuldiger zu haben, Schulden laufen nicht weg. Also einen Schuldiger zu haben. Weißt du, du musst diese Leute loslassen wollen, die dich verletzt haben. Loslassen wollen. Deinen Eltern vergeben. Es ist ganz schwer, vielen Kindern Gottes den Eltern zu vergeben. Deine Eltern sind nicht perfekt gewesen und wir als Eltern sind auch nicht perfekt gewesen und meine Kinder werden auch nicht perfekt sein als Eltern. Aber gerade den Eltern, warum habt ihr uns da so vorenthalten? Warum? Und so weiter. Vergiss es. Vergib deinen Eltern. Da fängt Vergebung an. Vergib deinen Vorgesetzten. Deinen Lehrern, vergib denen, die dich geleitet haben und vielleicht falsch geleitet haben, aber die haben geglaubt, es ist gut vielleicht für dich, die vielleicht deinen Willen gebrochen haben, vergib ihnen. Und da fängt schon innere Heilung, indem du anfängst zu vergeben, indem du niemand etwas vorzuwerfen hast, niemand etwas vorheilst und sagst, guck mal, was du, denk dran. Nein, in dem Moment, wo du sagst, denk dran, was du mir angetan hast, bist du schon gebunden und ein Sklave. Hast die Ohrfeige noch nicht bekommen und verdienst eine Ohrfeige. Ja, ja, da guckst du erstaunt. Heilende Liebe. Wer seinen Sohn nicht züchtigt, der hasst seinen Sohn, steht in der Bibel. Liebe, die muss angenommen werden und verstanden werden. Um Gottes Liebe zu erfahren, musst du viele religiöse Tabus brechen. Verstehst? Du musst judaistische Tabus brechen, pharisäische Tabus brechen, katholische Tabus brechen, evangelische Tabus brechen, pietistische Tabus brechen. Der Mensch ist ein religiöses Wesen. Alle diese Tabus, man muss ganz von vorne anfangen. Brich diese religiösen Tabus und du merkst, dass das dich nur versklavt hat. Und fang an, ganz normal wie ein gesunder Mensch wie du und ich zu leben und zu lieben. Und einfach nicht an diesen Tabus. Jesus brach diese Tabus und nur so konnte er den Menschen helfen. Am Sabbat hat er geheilt. Der hat also diese judaistische Tabus, diese pharisäische Tabus gebrochen. Er hat gesagt, weißt du, die Leute kommen zu mir am Sabbat, also wann sollen sie sonst kommen? Ich heile sie. Du musst also aufhören, religiös zu sein, um Gott zu erleben. Innere Heilung hat etwas mit deiner Geschichte zu tun, sich auszusöhnen. Und was ist das Wichtigste? Dass deine Seele gesund wird, dass es dir gut geht, dass du Frieden hast, dass die Schattenseiten deines Lebens ausgeleuchtet werden, erhellt werden, diese dunklen Stellen. Kannst du von deinem Leben sagen, dann hast du die Heilung erlebt, kannst du von deinem Leben sagen, Gott hat mit mir etwas vor? Gott hat mit mir was vor, deshalb hat er das Ding zugelassen, deshalb ist es passiert, wie es passiert ist. Auch das dient zu meinem Besten. Ich habe euch diese Geschichte schon erzählt, aber ich erzähle es immer wieder. Dieser Bruder war bei uns in der Gemeinde, hat Zeugnis gegeben aus dem Ruhrgebiet. Der hat den Spitznamen gehabt, Bruder Römer 8, 28. Da steht, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und er hat bei uns das Zeugnis Römer 8, 28 gegeben. Und da sagte, weißt du, zuerst mochte ich diesen Spruch nicht. Oder zumindest jemand hatte irgendein Gespräch mit seinem Kollegen, das ist was passiert, hat er gesagt, Römer 8, 28. Dann fragte er, was ist das? Da steht, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Dann hat er den Spitznamen bekommen, Römer 8, 28. Ach, jetzt kommt Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und eines Tages, es ist Schichtwechsel, er muss in die Grube, im Bergbau war er tätig, kommt er mit seinem Beutelchen oder seinem Proviant, kommt er, setzt sich hin und wartet auf, bis der Korb runtergeht. Und dann kommt so ein großer Köder. Und einer seiner Kollegen macht einen Spaß und schmeißt diesen Beutel oder schiebt den Beutel dem Hund zu. Natürlich wahrscheinlich Salami oder was weiß ich, was da drin war. Der riecht es, schnappt sich den Beutel und haut ab. Und unser Bruder, Römer 8, 28, rennt hinter dem Beutel her, dem Hund her. Auf dem Parkplatz erwischt er den Hund und dann holt auch dem Hund den Beutel weg und kommt jetzt zu seiner Gruppe. Und denkt, jetzt guck mal, heute muss ich Urlaub nehmen, unbezahlten Urlaub oder wie auch immer. Also mein Korb ist schon in die Tiefe gegangen und ich bin nicht da. Und als er so nachdenkt, kommt sein Direktor entgegen und sagt, gratuliere, Sie sind der Einzige, der überlebt hat. Der ganze Korb ist in die Tiefe abgestürzt. Dann hat er gesagt, jetzt weiß ich, Römer 8, 28. Jetzt weiß ich es. Verstehst du, weißt vielleicht heute nicht, warum das und jenes passiert. Römer 8, 28. So, vielleicht bist du auch Bruder, Schwester, Römer 8, 28. Also, du musst eines wissen, also wenn du mit Verletzungen fertig werden möchtest, ins Heiligtum gehen möchtest und von Gott eine Bestätigung haben möchtest, dann sollst du wissen, auch das bringt mich weiter. Auch das ist von Gott zugelassen. Auch das bringt mich ans Ziel. Und dann komme ich mit 7 Meilenschritten dem Ziel näher. Als nächstes, wie heile ich meine Verletzungen, ins Heiligtum gehen? Das ist die eine Sache. Dann gib dich mit deinen Verletzungen nicht ab, gib dich mit Gott ab. Mit Jesus und dem Heiligen Geist, mit dem Wort Gottes. Lass die Verletzungen nicht über dich herrschen. Die Bibel sagt, lass den Zorn in deinem Leben nicht bis am nächsten Tag das andauern. Lass die Sonne nicht untergehen in deinem Leben. Wenn du zornst und böse bist, verletzt bist, wütend bist, ärgerlich bist, das bist heute. Und morgen oder beim Schlafen gehen, gibst es Gott. Und es ist so wichtig, dass du deine Verletzung Gott abgibst. Und dann sagst, lieber Heiland, guck mal, die haben mich so zu Sau, so zu Schnecke gemacht. Die haben mich so fix und fertig gemacht. Die haben mich erledigt. Das kann heute sein und heute soll sich ärgern. Aber lass die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen. Geh ins Bett und das mache ich auch. Ich ärgere mich auch manchmal saumäßig. Und ich nehme mir auch die Freiheit zu ärgern. Ärgern gehört, es gibt auch einen gesunden Ärger und man muss sich ärgern manchmal und es ist keine Sünde, sich zu ärgern. Aber es ist eine Sünde, im Ärger einzuschlafen. Es ist eine Sünde, am nächsten Tag mit dem Ärger weiterzumachen. Und ich habe eines gelernt in meinem Leben: Lieber Heiland, ich gebe jetzt diesen Ärger ab. Ich ärgere noch bis zum Einschlafen, aber dann um Mitternacht kommt der Herr und um Mitternacht reinigt. Die Bibel sagt, im Wort Gottes heißt es, die Nacht reinigt den Tag. Und ich lasse dann den Heiligen Geist die Nacht reinigen und am nächsten Morgen wache ich auf, vielleicht mit einem schönen Traum, alles wunderbar. Und es ist so wichtig, Geschwister, dass wir Gott arbeiten lassen, und zwar nachts. Gott arbeitet immer nachts, um Mitternacht. Um Mitternacht, da bist du im Gefängnis, da machst du einen Lobgesang noch und schläfst ein und am nächsten Tag bist du ein freier Mann oder eine freie Frau. Es ist wichtig, Gott in der Nacht arbeiten zu lassen. Deine Verletzung, weißt du, wenn du dich ärgerst, spürt der andere nichts. Wenn du kochst und wütest und blutest und was weiß ich alles, fast krepierst, das merkt der andere gar nicht. Das merkst nur du, weil du das verinnerlichst. Weil du das mit dir, du solltest mit dir selber ausmachen und mit Gott ausmachen dann. So, gib dich mit deinen Verletzungen nicht ab. Lass sie nicht über dich herrschen, lass sie dich nicht kontrollieren und lass sie nicht den nächsten Tag bestimmen, denn seine Güte ist alle Morgen neu. Der nächste Tag ist ein neuer Tag, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich mache jetzt heute weiter, vergessen. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Das ist ganz arg wichtig, zu lernen, was die Bibel sagt. Tu das, was die Bibel sagt. Du musst nichts anderes tun. Du brauchst keinen Psychologen und sonst nichts. Tu das, was in der Bibel drin steht. Lass es nicht, bis heute kann es dran sein, aber morgen nicht mehr. Und dann leg dir ein ganz dickes Fell, so wie ein Elefant. Ganz dickes Fell. Oder wie ein Wildschwein. Das ist Jägerlatein vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es auch wahr. Mein Onkel hat mir erzählt, weißt du, du musst immer gucken, auf welcher Seite du ein Wildschwein schießt. Der hat ja gewildert, mein Onkel in Russland, Partisanen und so weiter. Und ich bin mit ihm öfters auf Jagd gewesen, natürlich verbotenerweise. Und dann hat er gesagt, man muss immer gucken, von welcher Seite du das Wildschwein schießt. Wenn das, weißt du, die Seite, wo das Wildschwein liegt, ist das undurchdringbar, weil das die ganze Erde, das Dreck und so weiter, diese Seite ist undurchdringbar, die andere Seite, auf der er nicht liegt. Und die Seite, auf die Seite du schläfst, die ist undurchdringbar, wenn du im Herrn ruhst. Die Ruhe in Gott, diese Gelassenheit in Gott, die ist undurchdringbar. Du brauchst einen dicken Panzer, so, auf der du liegst. Auf dem Boden, auf dem du liegst, gehört dir. Auch wieder, leg dir einen dicken Panzer wie eine Schildkröte zu. Deine inneren Verletzungen, sie sind wie ein Unkraut in deinem Garten. Wenn die einmal ausgestreut sind, da kannst du gleich das gute Gemüse vergessen. Ein Teil unserer inneren Heilung ist, dass wir Gutes vom Herrn erwarten. Dass wir vom Herrn Gutes erwarten. Das ist also, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Innere Heilung ist auch, dass wir uns einfach dem Guten öffnen. Dass wir gute Gedanken haben, dass wir dem Guten nachdenken, dass wir das Gute suchen, auch in der Verletzung. Was bringt mich weiter? Was fördert mich? Was kann ich hier daraus lernen? Was gibt es mir? Versuch aus jeder Situation das Beste zu machen, auch aus der Sache. Und ich sage dir noch eines, deine größten Feinde, die sind genauso wie du. Denn nur gleich und gleich messen sich, verstehst du? Und wir schleifen uns aneinander. Goethe ohne Schiller wäre kein Goethe geworden und Schiller wäre kein und so weiter. Die wären nie diese Dichterfürsten geworden. Aber die haben sich aneinander hochgerieben. Und ich könnte die Geschichte nehmen, also all diese großen Philosophen und so weiter, die, weißt du, dieses Kämpfen, miteinander kämpfen, das bringt uns zum Sieg. Und wir sollen das Gute der Sache abgewinnen. Und deshalb, Konkurrenzdenken ist nicht Verletzung. Die meisten Leute, die vor Konkurrenz Angst haben, denken, der verletzt mich. Nein, die fordern sich einander raus. Und seht diese Verletzungen als Herausforderungen. Und jetzt nicht, dass ich dir was beweise oder dass du irgendjemand beweist. Nein, Herr, jetzt wollen wir zusammen das Beste. Ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott macht es gut. Gott macht es gut. So, Verletzungen lassen sich durch gute Erwartungen absterben. Einfach ad acta. Auslöschen kannst du nicht. Und wenn du sagst vergessen, dann bist du Narr. Du kannst nichts vergessen. Es gibt nichts zu vergessen. Und diese Droge, dieses Mittel des Vergessens hast du noch nicht bisher gefunden. Es wäre schön, dass du vergessen könntest. Kannst nicht vergessen. Aber du kannst es abgeben. Du kannst es Gott überlassen. Du kannst es in seine Hände legen. Du kannst es ihm anvertrauen, ihm sagen. Und wenn du dann Gott anständig gesagt hast, manchmal schreibe ich Briefe an den lieben Gott. Weißt du, dann schreibe ich auf, ich kann's mir nicht, weißt du, immer wieder kommt in mein Gedächtnis. Und der Teufel macht mich fertig, Tag und Nacht manchmal, macht er fertig, das darfst du nicht vergessen, das darfst du nicht vergessen. Und so weiter. Und ständig erinnert mich, das darf ich nicht vergessen. Und dann, was mache ich? Ich nehme ein Blatt Papier, schreibe es auf, dann werde ich es nicht mehr vergessen. Wenn dann soweit ist, dann gucke ich nach, aha, das muss ich erledigen. Und wenn es bestimmte Sachen sind, dann schreibe ich auf, an Gott abgegeben. Und dann schreibe ich das, was ich ab, und das lege ich im Aktenordner. Und ich habe Aktenordner. Ich hoffe nicht, ich glaube, ich habe sogar im Keller hier welche. Ich habe Aktenordner an Gott abgegeben. Und dann lege ich da. Das kann verschimmeln. Oder Hochwasser kommen, wie es hier mal gewesen ist. Das ist mir egal. An Gott abgegeben. Und dann schlafe ich. Und dann bin ich ruhig. Und ich weiß, wenn ich das mal brauche. Und ich habe mal neulich so einen Aktenordner gehabt, wo ich an Gott abgegeben hatte. Ich habe gelacht, Menschenskind, guck mal an. Guck mal an. Guck mal an, was Gott alles daraus gemacht hat. Und dann bin ich verblüfft und sogar dankbar, dass es so gekommen ist. Wäre es anders gekommen, wäre eine Katastrophe in meinem Leben gewesen. An Gott abgegeben. Hab einen Ordner an Gott abgegeben. Das hilft. Und viele Leute werden nicht heil. Wir haben hier eine Schwester, sitzt hier irgendwo in diesem Bereich. Nicht hier, also sie ist heute Abend nicht hier. Aber sie kommt sonst in der Regel in unseren Gottesdiensten. Die Frau konnte nichts essen, abgemagert. Und es ist jeden Tag schlimmer geworden wie vorher. Und die Ärzte konnten keine Lösung finden und die haben bisher keine Lösung gefunden. Wir beten und dann komme ich auf das Thema Testament und Erbe. Da sagte er, weißt du, das Erbe, das macht mich fertig. Das ruiniert mich und so weiter. Mit dem Erbe, das streicht und so weiter. Ich habe gesagt, Schwester, ich habe eine Lösung. Wir haben hier so ein Regal und dann habe ich ein Regal, wo ich die Sachen, die Leute abgeben. Sie hat mir dieses Testament gebracht und das Gerichtsurteil gebracht und alles gebracht. Ich habe hier verwahrt und von dem Tag, wo ich verwahrt habe, kann sie essen, ist sie gesund. Weil das sie nicht mehr bedrückt und nicht mehr belastet. Es ist so wichtig, dass wir abgeben. Und vielleicht kannst du selber nicht, dann bitte jemand, bitte hilf mir, dass die Sache fortkommt. Dann im Keller, das ist bei dir im Keller, das ist bei dir im Keller, das bringst du hier im Haus Gottes, wir geben das hier ab. Ich habe zeitlang sogar hier unter der Bühne noch was gehabt, versteckt. Leute, die abgegeben haben. Weißt du, im Haus Gottes abgegeben. Und das ist der Sinn der Sache. Du musst es Gott abgeben können. Und du musst aussprechen. Bestimmte Sachen musst du aussprechen, sonst wirst du sie nicht los. Verletzungen und die Macht des Bösen wird gebrochen, sobald es bekannt wird. Amen. Benenn das mit Namen, gib dem Kind einen Namen, weil das Kind geboren, das ist wie eine Geburt. Das Kind ist geboren, kann nicht mehr weiter wuchern und sich weiterentwickeln. Sag es, was dich verletzt hat. Erwarte wieder Gutes von Gott, neue Zusagen, ganz persönlich wieder für dein Leben. Und Paulus sagt, nun ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Wenn du dann in Jesus bist, dann gibt es bei dir keine Verletzungen mehr. Darf es gar keine mehr geben, kann es gar nicht. Dann kann sich eine Verletzung nicht mehr aufhalten. Und das Interessante ist, die Wunden werden vielleicht bleiben, diese Verletzungen. Aber sie tun dir nicht mehr weh. Selbst unser Herr Jesus Christus, wenn er wiederkommt nach 2000 Jahren oder vielleicht auch später, ich weiß es nicht wann, aber auf jeden Fall, wenn er wiederkommen wird und seine Füße auf dem Ölberg setzen wird, das Erste, wie wir den Heiland sehen werden, ist, er wird seine Hände zeigen und sie werden sehen nach Zacharia, in wen sie gestochen haben. Seine Wunden werden da sein, aber das werden keine Wunden sein, die schmerzen. Weißt du, und das ist innere Heilung. Du hast diese Wunden, aber die schmerzen nicht. Im Gegenteil, du bist stolz sogar noch auf deine Wunden. Du kannst sogar anderen dienen in deinen Wunden. Du kannst sogar andere zum Glauben bringen durch deine Wunden. Deine Wunden, die tun dir nicht mehr weh. Es ist wichtig, Geschwister, dass wir diese Heilung erleben, dass die Wunden da sind, aber sie tun einfach nicht mehr weh. Die sind da. David Livingstone, da kommt zu ihm ein Bruder, und sehr entmutigt und sagt, also ich kann nicht mehr, mein Leben hat keinen Sinn und keinen Wert und so weiter. Dann zieht sich David Livingstone, dieser große Afrika-Forscher, zieht sein Hemd auf, knöpft auf und sagt, guck mal, siehst du hier diese Narben? Ja, sagt er, was ist das? Ich war unter den Tatzen eines Löwen, ein Löwe hatte mich überfallen in der Wildnis und seine Pfoten waren da und ich habe den Atem, diesen warmen Atem des Löwen bereits schon gespürt und er hat gesagt, Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als ich so sagte, Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist, plötzlich fiel ein Schuss, der Löwe sprang weg und ich habe nur noch diese Wunden. Aber diese Wunden haben den Bruder aufgerichtet wieder. Schau diese Wunden. Guck mal, wenn der das überlebt hat mit diesen Wunden unter den Krallen des Löwen, kann ich auch weitermachen. So, deine Wunden sind für andere da. Deine inneren Verletzungen, die du erlebst, sei nicht so egoistisch. Die sind dazu da, dass du andere ermutigst und sagst, guck mal hier, ich habe Richard Wurmbrand bei mir mal in der Gemeinde gehabt, das erste Mal, wo ich ihn von Norwegen geholt habe. Und ich habe eingeladen und überall kamen Leute, also nur die evangelischen Pfarrer, die haben mir geschrieben, der ist ein Spion, wie können Sie sich mit diesem Mann einlassen, etc., etc., etc. Und wir hatten Killesberg damals gemietet, fast 5000 Leute drin, die Veranstaltung, ich war junger Pastor, aber ein Glaubensschritt, ich war kein Jahr Pastor, und habe einfach Killesberg mit dieser großen Halle gemietet und habe gesagt, der Mann muss erzählen, dass in Russland und im Kommunismus Christenverfolgung ist. Und dann habe ich ihn gefunden und ihn von Norwegen, der frisch freigekauft worden ist, von einer Missionsgesellschaft, nach Stuttgart gebracht. Und der Richard Wurmbrand hat dann sich das Oberhemd alles ausgezogen und hat sich gesagt, Leute, guck mal, kann sich das ein Mensch selber zufügen? Und seine Füße, alles von Elektroschocks und so weiter verstümmelt, wird sich das ein Mensch zufügen? Das ist das Wahre, ich bin kein Lügner und kein Ganove, der nur Geld kassieren möchte und so weiter. Und weißt du, Wunden sprechen für sich selbst. Wunden sprechen für sich selbst, das, was du erlebst hast. Und deshalb, du kannst deine Wunden ruhig annehmen. Also Wunden solltest du annehmen, nur die Schmerzen nicht. Für wahr, er trug unser Schmerz, nicht die Wunden. In seine Wunden sind wir geheilt. In seine Verletzung sind wir geheilt. Aber die Schmerzen nehmen wir nicht an. Und die Schmerzen musst du nicht annehmen. Aber die Wunden, ja, das dient wie zum Besten. Und weißt du, wenn du so manchmal Leute hörst, Heilungsevangelisten und so weiter, die sind von dem und dem geheilt, die können darüber predigen und andere ermutigen. Das, was Gott bei mir tun konnte, das kann auch bei dir tun. So, mit deinem Krebs. Das kann der Gott auch bei dir tun. Und zwar, das ermutigt. Weißt du, es ist gar nicht mal so schlecht, bestimmte Dinge zu haben, dann hast du auch ein Zeugnis. Wenn du nichts hast, hast du auch kein Zeugnis. Wenn du nirgendwo durch musst, was willst du erzählen? Naja, der Herr ist gut. Das wissen wir schon lang. Aber wenn du seine Güte erlebt hast, durch diese Verletzungen. So, ich habe noch ein paar Gedanken. Wir brauchen das Wort Gottes, um unsere Lebensgeschichte aufzuarbeiten. Weißt du, ohne das Wort Gottes, wenn du deine Identität nicht im Wort Gottes findest, findest du keine Heilung. Er sandte sein Wort und machte gesund. Wenn du deine Situation im Wort Gottes findest, dein Problem im Wort Gottes findest, guck mal, denn David haben sie auch mit Dreck beworfen. Und er sagte, lass es gewähren. Verstehst du, er hat nicht, soll ich den Mann im Kopf abschlagen? Nein, lass es machen. Vielleicht hat Gott ihm gesagt, er muss mich mit Dreck bewerfen. Wer weiß es, verstehst du? Lass es. Und so weiter. Wir müssen also mit dem Wort Gottes uns identifizieren, denn nur so bekommen wir eine neue Identität, wenn du dich mit dem Wort Gottes identifizierst. Es ist so wichtig, also das Wort Gottes sagt es. Unsere Lebensgeschichte muss ganz neu geschrieben werden, und zwar vom Wort Gottes jetzt. Denn das Wort Gottes muss deine Lebensgeschichte beschreiben und dann sagst du, so spricht der Herr und so macht es der Herr. Und dann hast du dieses Aha-Erlebnis. Mensch, vor 2000 Jahren, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und es gibt nichts Neues. Und du denkst manchmal, Mensch, was ich erlebe, das ist Katastrophe. Was sie mir zugefügt haben, das haben alle Heiligen schon durcherlebt und mitgemacht. Lies da irgendeine Legende von irgendeinem Heiligen und du wirst sehen, guck mal, der hat das auch durchgemacht. Dem wurde auch alles weggenommen. Und lies von Christen in der Neuzeit, was sie in Russland und sonst wo etwas erlebt haben, die haben das erlebt. Und die haben das verkraftet. Und wir sind dazu da, nicht um Weichlinge und Feiglinge zu sein, kannst du dich verkraften. Also nein, um Himmels Willen. Weißt du, wir haben Schlaraffenchristentum. Und Gott möge uns vom Schlaraffenchristentum befreien. Weichlinge und Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Du musst sagen, gut. Und wir werden die Riesen wie Brot fressen. Ja. Amen. Diese Probleme, diese Verletzungen, diese Angriffe. Und was ist ein Riese? Ein Riese ist nichts anderes wie ein Verstümmelter. Eine Missbildung. Sechs Finger, sechs Zehen, zu schnell gewachsen, Wasserkopf und Wasserbauch. Das ist ein Riese, meine Missbildung. Und du sollst dich da so beeindrucken lassen? Nein. Erwarte Gutes vom Herrn und bring dich in Sicherheit vor dem Herrn. Oh, ich habe noch ein paar Seiten. Ich dachte, ich wäre schon fertig, aber ich bin nicht fertig. Das Beste hätte ich euch vorenthalten. Frag Gott, was Gott über dich denkt. Frag, was Gott über dich denkt. Nicht, was Menschen über dich sagen. Viele sind beschämt worden, ausgelacht, blamiert, entblößt, bloßgestellt, verachtet und abgelehnt, verspottet worden. Sag, was sagt Gott über dich? Und wenn Gott einen guten Gedanken über dich hat, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, basta. Gott hat etwas für Menschen, die mit Schande belastet worden sind. Er entsündigt sie. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch, Johannes 14, 7, 27. Er sagt, fürchte dich nicht. Es ist interessant, im Alten Testament, wenn ich im Himmel bin, werde ich das versuchen aufzuklären, aber jetzt nicht. Im Alten Testament steht, wenn ich so Stammbaum lese von den Kindern Israel, besonders im Stammbaum Juda, da bin ich entsetzt. Also, wir lesen das nur so oberflächlich, aber wenn du dich hineinkniest und die Bibel intensiv studierst und die Urtexte noch mit herzu nimmst, da steht plötzlich bei mir in meinen Kommentaren zerstörter Text. Juda tat das und das und jetzt möchte ich wissen, was der Kerl getan hat. Was ist es gewesen, was er angestellt hat? Natürlich sind es schlimme Sünden gewesen, meistens sexuelle Sünden. Und so weiter. Er tat das und das. Und dann steht nichts und dann heißt es wieder weiter, er hat wieder weitergewirkt. Und der andere, er tat das und das. Und bei mir steht im Kommentar, zerstörter Text. Das sieht so aus, als wenn es Tinte übergeschüttet worden wäre, als wenn es Holzkäfer gefressen hätte oder Würmer gefressen hätte. Zerstörter Text. Und zwar immer dann, wenn es mir so interessant wäre. So eine Boulevard-Information. Zerstörter Text. Und genau das ist, wie Gott dein Leben macht. So, weißt du, du hast das und das getan oder das und das erlebt und dann zerstörter Text. Und dann geht es wieder weiter, die Geschichte. Und zwar so, wie es weiterlaufen sollte. Zerstörter Text. Das, was nichts ist, da kommt der Holzwurm. Und der Bücherwurm. Und zerstörter Text. Und du kannst es mit Gelassenheit hinnehmen, zerstörter Text. Diese weißen Flecken in unserer Lebenskarte. Zerstörter Text. Die Gegenwart Gottes heilt dich. Heilung der inneren Verletzungen geschieht durch den Heiligen Geist. Psalm 147, Vers 3. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Gott will, dass deine Seele sich vernarbt. Er verbindet dich. Überlass dich Gott. Und es ist so wichtig, dass du dich Gott überlässt. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Hiob. Überlass dich Gott. Und das öffnet dir den Weg zum neuen Leben. Heilung eines verwundeten Geistes. Wie passiert das? Nicht über Tünchen. Das ist nicht der Wille Gottes. Und auch nicht dieses, mit diesem inneren Brand mal weiterleben und hassen die Gesellschaft und so weiter. Die meisten Sozialisten und so weiter, die aus wohlhabenden Häusern kommen. Ich habe eine Frau oder hier jemand in der Gemeinde, kommt ab und zu mal. Diese Frau hat ihre Eltern gehasst. Die Eltern sind sehr hochgestellt gewesen, finanziell reich, aber die Tochter hasste diese 68er-Generation und ich zeige meinem Vater, ich zeige meinen Eltern, hat einen Alkoholiker und einen Analphabeten geheiratet. Und die hat die Hölle auf Erden gehabt. Die hat die Hölle auf Erden gehabt. Glücklicherweise ist der Mann gestorben. Aber sie hat die Hölle auf Erden gehabt, weil sie aus Protest den Eltern was zeigen wollte. Ich zeige euch, ihr kriegt den richtigen Schwiegersohn. Hölle auf Erden. So, das rächt sich alles. Und sind liebe Frau trotzdem jetzt geworden. Dieses innere Brandmal. Nicht übertünchen, nicht dagegen kämpfen, angehen. Diese Wunden aus der Erinnerung vom Herrn löschen lassen durch das Blut Jesu Christi. Weiße Flecken, zerstörter Text. Was es auch immer war. Wenn wir das nicht aufarbeiten, kommt es zu Minderwertigkeit. Diese schrecklichen Erlebnisse führen zu Minderwertigkeit, wenn man als Kind nicht gewollt war. Bitte Gott, Vater, du nimmst mich jetzt an, ich bin jetzt dein Kind. Es ist interessant, ob meine Eltern mich wollten oder nicht, ob sie mich geliebt haben oder nicht. Du liebst mich. Du hast für mich alles gegeben. Du bist mein Vater und ich gehöre dir und vergiss es. Und weißt du, wenn du den Lob Gottes auf deinem Leben hast, die Zustimmung Gottes auf deinem Leben hast, dann können die doch alle gestohlen bleiben mit ihren Verletzungen. Und Psalm 91, die Pfeile, die des Nachts fliegen, die prallen bei dir ab. Die Pestilenz, die dich fertig machen möchte, die dich auffressen möchte, die prallt bei dir ab. Wohl der, der unter dem Schirm des Höchsten sitzt, Psalm 91. Ich lese noch aus Joel 2, 25, 27 und dann Zacharia 9, Vers 11 und 12. Da sagt der Herr, ich werde euch die Jahre erstatten, welche euch die Heuschrecken, der Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben. Mein großes Heer, das ich unter euch gesandt habe. Weißt du, auch diese Verletzung hat Gott zugelassen, dieses ganze Fresserheer. Nagetier. Gott hat es zugelassen. Gott hätte aufpassen können auf dich, aber nein, er hat es zugelassen. Warum? Weil er etwas zeigen möchte. Und ihr werdet essen und satt werden, und ihr werdet den Namen des Herrn eures Gottes preisen, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk soll nimmermehr beschämt werden, auch nicht mehr verletzt werden. Um des Blutes des Bundes willen entlasse ich euch, auch eure Gefangenen, aus der Grube, in welcher kein Wasser ist. Und dann heißt es, und dann möchte ich euch einladen, kehrt zur Festung zurück, ihr Gefangenen der Hoffnung. Kehrt zur Festung zurück, ihr Gefangenen der Hoffnung. Schon heute verkündige ich, dass ich dir das Doppelte erstatten wird. Durch deine Verletzung kriegst du das Doppelte wieder. Kannst nicht glauben, aber es soll sein. Komm in die Festung zurück. Gott kann es machen. 2. Korinther 9, Vers 8. Dass alle Gute unter euch reichlich sei und dass ihr in allen Dingen alle Zeit volles Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Gott sagt, komm in meine Burg, komm in meine Festung, komm in meine Arme, komm in meine Hand, bring es in meine Hand, lass es in meiner Hand liegen. Und dann 2. Korinther 12, Vers 9, meine Gnade ist ausreichend für dich, meine Kraft ist den Schwachen mächtig. Komm in meine Festung, kehr zur Festung zurück. Und das ist, wo ich dich einladen möchte heute Abend. Mit deinen Wunden, wie du auch verbrannt bist, wie du auch verwundet bist, ob schuld oder unschuldig. Die meisten sind es unschuldig, aber oft bist du selber schuld. Aber wie auch immer, spielt keine Rolle. Komm in meine Festung zurück, dort in mein Krankenhaus, in meine Herberge. Komm und lass dich bringen, wenn du nicht kommen kannst. Lass dich tragen. Vielleicht findest du einen barmherzigen Samariter, der dich nach Hause bringt und sein Esel dir zur Verfügung stellt, weil der Weg zu weit ist. Aber komm in die Festung zurück. Vater, ich danke dir, dass du uns heute Abend einladest mit unseren Wunden. Herr, deine Gemeinde, dein Haus ist ein Lazarett, ein Krankenhaus. Dort behandelst du die schweren Fälle. Herr Jesus, und heute Abend auch die Gemeinde ist dazu da, um die schwierigen Fälle zu behandeln. Und heute Abend, wenn Menschen da sind, heile ihre inneren Wunden. Lass uns zusammen sagen, Herr Jesus, du bist unser Vater, unser König, unser Herr. Und wir kommen zu dir mit allen unseren Verletzungen. Mit unserer Ablehnung und alles, was wir an negativen Dingen in unserem Leben erlebt haben. Heile meine Wunden. Und ich lobe dich, o Herr. Du heilst alle meine Gebrechen. Du vergibst alle meine Sünden. Und ich vergebe auch meinen Schuldigern. Und noch einmal, Herr. Ich vergebe allen meinen Schuldigern, die mir Böses zugefügt haben, die mich verletzt haben, die mich in die Grube geworfen haben. Herr, sie haben nicht gewusst, was sie tun. Und ich möchte jetzt, dass sie die Vergebung haben. Und ich möchte deinen Frieden haben. Heile meine inneren Wunden. Herr, ich danke dir, dass dein Heiliger Geist mir diese Heilung vermittelt. Heute Abend. Amen. Amen.